Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Inkribben Radio und Insert Moin, eure beiden liebsten Podcasts mit I vorne dran. Mein Name ist Benjamin Horlitz, ich habe mir eine Maske aufgesetzt, nur noch ein Auge offen, denn das andere hat mir Björn Balk aus dem Gesicht geknabbert. Hallo Björn, du bist auch hier und ein bisschen zombifiziert, sehe ich gerade.
Romeo ist der Deadman and I am the Scatman.
I'm the Scatman! Damit ist dieser Podcast GEMA relevant geworden. Und wer dort lacht in der Ecke, ist unsere Julia in Form gegossen. Aber heute mit dem Namen Michael. Hallo, Micha!
Julia in Form gegossen, oh mein Gott. Ich habe mir gerade so einen Spruch zurechtgelegt und dachte, nee, das passt jetzt alles gar nicht zusammen. Hallo! Ich freue mich, hier zu sein und ihr habt noch 30 Sekunden zu leben.
Oh, da müssen wir schnell machen. Ich gucke auf die Uhr. Diese Moderation geht schon viel zu lang. Aber nichtsdestotrotz soll es heute gehen um ein fantastisch chaotisches Spiel. Und ich hoffe, wir konnten mit dieser Begrüßung den Chaos-Faktor schon ein bisschen einfangen. Leute, ihr seid nicht bereit. Es wird ein wilder Ritt. Wir sprechen heute gemeinsam über Romeo is a Dead Man. I'm a dead man.
Und dann kriegt ihr plötzlich so eine Injektion und euer Kopf platzt auf, wächst dann aber wieder zusammen und damit der nicht weiter aufplatzt, wird ein Helm aufgesetzt. Und aber für euch ist das völlig normal. Und richtig, übrigens, so. Und euer Opa ist übrigens hinten, also euer Großvater ist hinten auf eurer Jacke eingenäht und gibt euch die ganze Zeit Tipps.
Wem das schon zu konfus ist, der muss sich dieses Videospiel unbedingt mal reinfahren. Ja, es wird heute ein Machwerk diskutiert rund um Grasshopper Manufacture. Die sind hauptsächlich bekannt von so Spielen wie Killer 7, No More Heroes, The Silver Case und Co. Es sind die Punkrocker unter den Videospielen, zumindest behaupten sie das immer und immer wieder selber. Der eine oder andere hat vielleicht auch sowas wie Lollipop Chainsaw gespielt. Und selbstverständlich, Galleonsfigur Suda51 wird immer als Präsentator, Pseudo-Director oder Mann, den man vor die Kamera stellt, vorne dran gespannt an den Karren und bewirbt alle Spiele aus diesem Haus sehr, sehr aufwendig. Und es handelt sich hier um ja einen Meilenstein in Grasshoppers Geschichte, denn das ist das erste Spiel, das sie unter ihrem Namen selbst publishen. Das gleich mal so vorneweg. Das bedeutet nicht, dass sie nicht mit ganz vielen Geldgebern auch zusammengearbeitet haben, aber dieses Spiel und diese IP ist quasi jetzt komplett in ihren eigenen Händen. Und deswegen nach vielen, vielen Jahren, wo es dieses Studio schon gibt, doch auch ein kleiner Meilenstein. Und es kommt natürlich mit all diesen Gepflogenheiten daher, die der geneigte Suda-Fan oder generelle Grasshopper-Fan vielleicht schon erwarten würde. Es hat eine absolut verkopfte Geschichte. Es ist sehr videospielig in fast allen Facetten. Es sprengt die ein oder andere Konvention. Es ist vollgepackt mit musikalischen und artistischen Stilen, die sich nicht nur die Klinke in die Hand geben, sondern eigentlich auch gegenseitig ausschließen. Und alles zusammen wird so zusammengemanscht zu einem Amalgam an Dingen und Eindrücken und Impressionen und Bildern, die dir vor den Latz geknallt werden. Und auch da ist Romeo is a Dead Man im Endeffekt wie alle anderen Grasshopper-Spiele ein wildes Potpourri an Ideen, die manchmal nicht so richtig zünden, manchmal schon sehr und vielleicht in anderen Situationen fragwürdig zurücklassen, ob dem Gesehenen. Und genauso wollen sie das scheinbar auch haben. Das ist ein Videospiel, wie man es nur als Videospiel erleben kann und genauso irre. Also wenn sich Leute Videospiele vorstellen, dann kommt sowas dabei raus. Und wir müssen jetzt hier in der Runde klären, geht das denn auf? Ist dieser neueste Streich aus dem Hause Grasshopper sowohl der eigenen Historie und dem eigenen Anspruch, den das Studio sich ja auch in den letzten Jahren erarbeitet hat, wird es dem Ganzen gerecht? Hat es uns Spaß gemacht? Und wo ordnet es sich ein nach dem ganzen wirren Bildern, die wir über uns haben ergehen lassen? Und Micha hat es gerade schon so schön gesagt, es ist tatsächlich so, dass den Plot allein schon zusammenzufassen, das liest sich schon so dermaßen irre. Also, ich probiere es mal, zumindest in groben Zügen zu skizzieren, wer wir sind und wo wir sind. Wir sind ein Mann namens Romeo Stargazer. Romeo Stargazer ist eigentlich ein Polizist, ein Sheriff in so einer Kleinstadt, die nennt sich Deadford, natürlich, stellt euch ganz viele dumme Namen ein, das wird herrlich. Und bei einem Routineeinsatz im Streifenwagen, den wir aus der Sicht einer Kamera sehen, wie man sie in den USA häufig in Autos hat von Polizeiwegen, die quasi den Innenraum filmt nach außen durch die Frontwindschutzscheibe, wo Romeo mit seinem Kollegen aus dem Off schon irgendwie wilde Gespräche führen rund um den Präsidenten, der von KI gesteuert wird, und sie sind sich da ganz sicher, kommt das Auto plötzlich inmitten der Fahrbahn des Nachts zum Stehen, denn es liegt eine Person auf der Fahrbahn. Romeo steigt aus, in bester Polizeimanier, wird erstmal über Funk Bescheid gegeben, ne, da ist was, ne, Wagen 45 oder so, wir funken euch an, es ist irgendwas in der Straße. Romeo geht auf diesen Körper zu, wird dann irgendwie in Stücke gerissen, liegt auf dem Boden, irgend so eine Kreatur ist aufgestanden, das sieht man alles irgendwie natürlich nur so ein bisschen angedeutet, aber auch da wird schon klar, okay, das Spiel macht keine Halt vor gewaltvollen Szenen, denn ein abgetrennter Arm ist dann nur die kleinste Kleinigkeit. Und diese Kreatur fällt dann natürlich noch den anderen Polizisten an. Wenige Sekunden später kommt eine andere Person, scheinbar über einen Zeitsprung in die Szenerie, knallt dieses Monster weg und stellt sich uns vor als unser eigener Opa. Opa Benjamin Stargazer, der aber aussieht wie ein junger Hüpfer, sagt, okay, pass auf, du hast noch 15 Sekunden zu leben, aber keine Sorge, ich habe hier dieses Device, und wie Micha schon sagte, knallt uns eine Spritze in den Schädel. Der ganze Stil des Spiels ändert sich plötzlich zu einem wirklich drastischen Comic-Look. Wir sehen, wie dieses Objekt in den Kopf der Hauptfigur hineinfährt. Und dann wächst ihm plötzlich ein Helm. Und dieser Helm hält quasi den zombifizierten Körper unserer Hauptperson Romeo zusammen, der fortan nur noch der Deadman genannt wird. Oh ja, japanisches Writing at its best. Not even Kojima couldn't. Und dann wirft uns das Spiel in eine Comic-Präsentation, in der wir Panels lesen und sehen, so ein bisschen wie man das vielleicht auch aus Max Payne und Metal Gear Acid, wer sich noch an das Spiel erinnert, kennt, also vertonte Cutscenes, vielleicht so ein bisschen Visual Novel Plus, und es ist wirklich die Stile zwischen Ingame-Grafik zu dieser Comic-Präsentation zu anderen grafischen Stilen werden in einer Schlagzahl uns entgegengeworfen, und so ist die Erzählung dieses Spiels strukturiert, und nur wenige Minuten später sind wir von einer 3D Third Person Ansicht in einer 2D-Top-Down-Ansicht und steuern unsere Figur plötzlich in Pixeloptik durch ein Raumschiff, was durch den Weltraum fliegt, denn wir sind natürlich auch noch Teil des FBIs, aber nicht des normalen FBIs, sondern des Space Dimension FBIs, was Zeitsprünge und Kriminelle, die Schindluder mit den Zeitlinien treiben, Einhalt gebietet, und ach Leute, es ist einfach alles verrückt und chaotisch.
Romeo Stargazer, a sheriff's deputy living in a quiet little town, is the hero of our story. One evening, he finds Juliet, a woman who has lost her memory, lying in the road. Despite her super dodgy name, it's love at first sight for Romeo. They meet up at a diner every night as their love grows. Eventually, Juliet persuades him to elope with her, and Romeo decides to leave town. Convenient words like fate sway him just a little too easily. What a simple-minded boy. Nothing good is going to come out of messing with a woman you found lying in the road.
Was ein Einstieg.
Ja. Und damit hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst, was Grasshopper allgemein ausmacht. Und ich glaube, damit können wir alle Grasshopper-Fans beruhigen. Also über Spiel müssen wir separat reden. Das ist so ein Ding. Das wissen Grasshopper-Fans halt auch. Aber lass uns mal über diesen Stil und über die Story und auch über die Künstler, die daran beteiligt sind, sprechen. Ich finde, da feuert Romeo is a Deadman erneut wieder aus allen Rohren. Also was man bei den alten Grasshopper-Titeln so mag, nämlich diese bunte Mischung aus verschiedenen Künstlerinnen, die gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Das kriegt ja oft dadurch so eine Mixed-Media-Ästhetik. Zum Beispiel bei No More Heroes 3 hatten wir ja auch zum Beispiel nicht nur die klassischen 3D-Szenen, diesen Cell-Shading-Look, den man so von No More Heroes kennt, sondern die Zwischensequenzen waren teilweise von anderen Künstlern gemacht und die haben ihren ganz eigenen Stil mit reingebracht. Und Romeo is a Deadman fährt schon allein in der ersten Viertelstunde. Du hast Miniaturaufnahmen, du hast Comic-Panels, du hast 3D-Grafik, die eher fotorealistisch aussieht, dann hast du Mischformen dazwischen. Es ist eine wilde Mischung aus verschiedenen Musikstilen auch. Also es schwankt immer so zwischen Elektronik, manchmal ein bisschen Rock, manchmal irgendwie was Experimentelles dazwischen. Es ist in dem Sinne genau das Punk, was man eigentlich von Grasshopper Manufacturer auch erwartet. Und da war ich null enttäuscht. Also ich war, saß da wirklich und hab die ganze Zeit wie so ein Idiot gegrinst, weil mir dieses Spiel die ganze Zeit eine neue Idee vor den Latz knallt. Und dann denkst du so nach einer halben Stunde, okay, jetzt habe ich's durchschaut. Jetzt verstehe ich, was so der Stick von Romeo is a Dead Man ist und so. Fängt die nächste Mission an und irgendein anderer weirder Shit kommt dann. Und das ist so random. Also zum Beispiel dieses Raumschiff vom FBI, also von diesen Leuten, was ja so total absurd ist. Du hast ja auch FBI auf deiner Rüstung und so weiter draufstehen.
Das ist ja, so. Ja, und das, am Raumschiff außen steht's auch.
Ja, da steht's auch. Dann ist es so, dann ist es plötzlich so ein kleiner Space-Shooter, aber das Raumschiff selber, also die Navigation durch diese Räume stellt sich da als Adventure, als Pixel-Adventure aus der Pogo-Perspektive. Das sieht so am ehesten aus wie die früheren Grasshopper-Spiele. Klickst Leute an, dann kommt eine Dialogbox und dann hast du keinen Pixel-Avatar, sondern so einen Avatar, der so ein bisschen so aussieht bei den früheren Vision Novels, die gemacht haben.
Richtig, weil bei Silver Case
Silver Case, genau. Also ja. So eher so ein, ich weiß nicht, so eine Mischung aus Pastellzeichnung und fotorealistisch und die Figuren sehen auch gar nicht so aus wie die Pixel-Avatare oder wie die 3D-Figuren. Das ist aber großartig, weil das ist so wild. Und das Beste, finde ich, ist das ganze UI-Design. Das liebe ich. Das ist so, du machst irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel so ein Menü auf, wo du Waffen upgraden kannst oder wo du Dinge verbessern kannst und so. Und plötzlich wechselt der Musikstil von einem Moment auf den anderen. Du hast dann zum Beispiel auf diesem Raumschiff dann so eine Pixelmusik, die sich von Raum zu Raum so ein bisschen anpasst. Richtig cool gemacht. Gehst ins Menü und auf einmal hast du irgend so einen Techno-Sound. Gehst in das nächste Menü und auf einmal hast du Country-Musik. Und dann klickst du da was an und aus der Country-Musik wird dann plötzlich irgendwie ein Hip-Hop-Song oder so und es ist so einfach so ein Mixtape-Feeling, das ganze Spiel hat und das macht ganz viel von diesem Charme aus. Also dieses Mixtape-mäßige, so wir packen einfach alles rein und lassen alle so ein bisschen dran mitwischen, dürfte eigentlich gar nicht funktionieren, aber weil wir hier von Grasshopper reden, ist es der Stil und es funktioniert richtig gut, finde ich.
Sie sind bis heute damit immer noch einzigartig mit diesem Chaos-Faktor und mit diesen Clashes von Looks, die auf dem Papier, wie du schon sagst, gar nicht zusammenpassen dürften und in diesem Spiel dann irgendwie zusammengemanscht werden. Und das eigentlich müsste sich das die ganze Zeit so abstoßen wie so zwei gleichpolige Magneten. Aber gerade bei Spielen aus dem Haus funktioniert das irgendwie immer und immer wieder. Das ist ja selber jetzt auch schon eine Ästhetik, die, du hast gerade schon erwähnt, die Grasshopper-Freunde, die rechnen ja schon eigentlich damit. Ne? Ja. Für uns ist es ja fast schon so etwas, in Anführungszeichen, Bekanntes und man erwartet irgendwo diesen Wahnsinn in Videospielform, aber ich glaube, andere Leute, die damit vielleicht überhaupt keinen Kontakt haben oder selten, die überfährt das mit so einer Inkohärenz, die es, glaube ich, erstmal schwer macht, das Ganze auch einzuordnen. Und ich glaube, du brauchst erstmal so eine Stunde, um dich dieser Form von Präsentation in irgendeiner Art und Weise auch anzunähern und dass du dann auch merkst, okay, da steckt eine gewisse Logik dahinter und auch in der Art und Weise, wie sie dir was entgegenfeuern und du merkst dann, okay, das ist auch so, es gibt eine Struktur tatsächlich, es ist nicht einfach nur wirr zusammengemanscht, sondern das hat alles Hand und Fuß, das ist eine Intention, die wollen das so erzählen scheinbar und dann kommt man da auch so rein und so spätestens nach der halben Spielzeit hast du dann halt voll verinnerlicht, wie dieses Spiel wohl ablaufen wird und wann welcher Stil als nächstes kommt, aber gerade die erste Stunde, die fährt dich einfach komplett an die Wand. Björn, wie warst du denn so, was den Look betrifft, an die Wand gefahren oder war es für dich schon so ein gewohntes, ja, guckt mal, was ihr könnt?
Es kommt so ein bisschen drauf an, weil einige Sachen, finde ich, merkt man, sind direkt von No More Heroes 3 übernommen worden. Also, ich glaube, das war auch ein Unreal Engine Spiel, aber noch in Unreal 4, meine ich, ne? War das gemacht, aber
korrekt.
Da finde ich auch, dass man gerade, was auch so die Animationen von Romeo betrifft, sehr stark dann wahrscheinlich von Travis auch übernommen worden und auch so ein paar der Effekte, wenn du zum Beispiel dann so einen Raum clearst und dann kommt dieses Dirt da drauf in so pinker Pixeloptik, das ist so ähnlich zu dem, wie es in No More Heroes 3 auch war und das gleiche gilt eben auch für so viele von den Effekten. Das, was ich halt wirklich richtig mochte, ist die Anzahl der verschiedenen Stile. Also, dass du, egal welches Menü du aufmachst, immer etwas anderes präsentiert bekommst. Oder dass das Spiel dann auch sagt, okay, wir präsentieren einen Abschnitt, oder was heißt Abschnitt, aber eine Sache, zu der du immer wieder zurückkehrst, nämlich dieses Raumschiff, das präsentieren wir in einer 2D-Pixel-Optik. Und auch in einer sehr guten. Also auch wie das Ganze animiert ist und alles, sieht wirklich super aus. Und dann hast du aber die Charakterporträts, sind dann, glaube ich, von demselben Zeichner, der auch bei Sachen wie The Silver Case oder dem originalen Flowers and Rain.
Den haben sie wieder zurückgeholt, exakt.
Ja, ja, das, ich meine, du hast dann auch die Referenz, dass du halt den einen Charakter aus dem Universum, der heißt dann auch Silver Fox, so, ne? Weil du dann mit den Farben arbeitest bei den ganzen Charakteren. Und dann wiederum, um dir alle möglichen Upgrades zu verschaffen. Das eine ist dann aufgebaut wie so ein Arcade-Spiel. Das andere sieht so ein bisschen aus wie eine Leuchtreklame oben von einem alten Flippertisch. Also alles ist immer unterschiedlich. Das Menü zum Speichern sieht einfach aus wie Teletext.
Ja.
Und dann hast du all die Begriffe in den verschiedenen Sprachen. Also das dann zuerst steht dann halt wirklich, egal welche, wie das Spiel eingestellt ist, du hast dann das da wirklich einfach so Cebu, ne, also für das Japanische, dann Save, du hast da auch das deutsche Speichern und so drin, Koreanisch und das alles so vermischt miteinander und dann rechts wirklich so eine Teletext-Krankenschwester, die dann, glaube ich, so, was steht da, glaube ich, so Thank you for using oder so, dass das so drauf ist. Und das sind die Sachen, die ich halt wirklich an dem Spiel mag. Auch, dass so in der Intro-Sequenz, dass auf einmal Stop-Motion gearbeitet wird. Dass du da so eine Modellstadt hast. Oder dass dann diese Intro-Sequenz, das ist ja auch das, was man in einer abgeänderten Form schon in dieser, war das auf der E3, auf der wo auch immer, ich glaube, das müsste, glaube ich, eine State of Play gewesen sein, eine PlayStation Showcase, wo es gezeigt wurde. Da war ja so ein etwas anderer Trailer, also auch dieselbe Situation, dass Romeo dann so, und dann kommt der Großvater und dann so, you're gonna die in about 30 seconds, und dann, ich hab hier das Ding reingeballert. Und da hast du ja auch auf einmal eine Sequenz, wo es so 2D, 3D-Animationen geht. Und das muss ich sagen, finde ich halt wirklich fantastisch. Auch Comic-Sequenzen, die so ein bisschen an Lollipop Chainsaw erinnern, benutzt das Spiel später. Ich muss nur sagen, nach der ersten oder nach den ersten anderthalb Stunden, wenn du alle Sachen einmal gesehen hast, dann weißt du, okay, so sind die Level strukturiert, so ist das Spiel strukturiert, so sehen diese ganzen Bildschirme, die ganzen Sachen aus. Dann hört das auf. Dann ist das danach, okay, ich mag immer noch, wie die ganzen Sachen aussehen. Ich mag immer noch, wie das Ganze gemacht wird. Aber dann fällt es eben in eine sehr starke, vorhersehbare Repetition ein. Und das muss ich sagen, das steht irgendwo gegensätzlich zu diesem wilden Charakter der ersten Stunde oder dieser ersten anderthalb Stunden, wo es auf einmal so, ja, dein Großvater, der ist jetzt auch tot und der ist hinten auf deiner Jacke draufgestickt und dann da so animiert. Und dann, wenn die Charaktere am Reden sind, dann werden mit einem anderen Artstyle die Bildchen eingeblendet und dann bist du auf einmal, oh, jetzt ist alles 2D-Art. Oh, meine Mutter und meine Schwester sind auch noch hier und bei meiner Mutter kann ich dann so ein WarioWare-Minispiel Curry kochen und bei meiner Schwester kann ich dann so Zombie-Gegner züchten in dir in ihrem Garten.
Das ist alles so geil.
Ach, und übrigens, am Ende vom ersten Akt kommt auch raus, ah nee, dein Großvater ist doch wieder da, weil das ist dann eine andere Version aus einer anderen Timeline, die dann auch hinkommt am Ende von jedem Kapitel, um mit dir Kaffee zu trinken. So, das ist alles geil. Aber irgendwann stellt sich so ein bisschen diese Repetition ein. Und da muss ich halt wirklich sagen, das ist so einer von den Punkten, wo das Spiel mich nach und nach so ein bisschen verloren hat. Weil es zwar so wild ist oder diese Punk-Ästhetik hat, aber dann doch sehr standardisiert aufgebaut ist. Und das muss ich sagen, das hat sich so für mich ein bisschen gebissen. Das ist so dieser zentrale Konflikt, den ich beim Spielen die ganze Zeit verspürt habe.
Genau, da muss ich mal direkt einhaken. Das so ein ähnliches Gefühl, was Björn beschreibt, hatte ich auch. Und das fing bei mir auch schon ein bisschen früher an, weil alles, was wir jetzt gelobt haben, die Menüs, das Raumschiff, die Zwischensequenzen, die gesamte Story, der Soundtrack, generell der ganze Flair, super geil. Und bei mir fing es schon an mit den ersten 3D-Kampfsequenzen. Weil der Kern von Romeo is a Dead Man ist halt tatsächlich nicht das Ganze, was wir gerade beschrieben haben mit dem Raumschiff und so. Das ist quasi der Flavor drumherum, der ganz großartig ist. Sondern der Kern ist tatsächlich so ein 3D-Brawler-Gameplay, das man ganz entfernt so als verwandt zu Lollipop Chainsaw vielleicht ein bisschen sehen kann oder auch No More Heroes irgendwo dazwischen. Ne? Also man ist so mit Hiebwaffen unterwegs, muss Zombies kaputt schlagen, läuft durch 3D-Level. Ich glaube, wir können die Struktur dann gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Mhm. Aber da ist der 3D-Stil echt langweilig. Und ich hatte so, die Charaktere sehen gut aus. Romeo sieht toll aus und so. Aber bei der ganzen Umgebung und vor allen Dingen auch bei den ganzen Assets, die überhaupt so in der Gegend rumstehen, Stühle und sowas und Mobiliar und so, das hat so einen ganz merkwürdigen, flachen, es klingt gemein, aber es hat so einen Asset-Flip-Ästhetik so ein bisschen.
Ja, es ist halt, es sieht halt aus wie, die Umgebung in dem Spiel sehen aus wie Unreal Engine 5 eben.
Ja.
So, das ist der Look, den das Spiel rüberbringt und das ist, finde ich, sehr. Also es hat mich ein bisschen verwundert, weil No More Heroes 3 das ja trotz Unreal Engine, ich meine, okay, die hat auch noch mal, also da haben es eh schon mehr Leute geschafft, andere Ästhetiken drin zu bauen. Also ich habe das Gefühl, so bei Unreal Engine 5, vielleicht geht's gar nicht anders, so weil ja. irgendwie alle Leute dieselben ästhetischen Spiele damit irgendwie bauen. Aber bei No More Heroes 3 war es wirklich immer noch so, klar, es war jetzt nicht so cartoony wie die ersten beiden Teile, aber man hat da sehr stark diesen distinkten Stil immer noch gesehen. Und bei Romeo sind es diese ganzen anderen Elemente, das sind diese ganzen Effekte und Menüs und sonst was, aber das grundlegende Spiel, genauso wie du einem, sagen wir mal, Shadows of the Damned oder einem vor allem Lollipop Chainsaw ist, glaube ich, so der beste Vergleich. Weil Lollipop Chainsaw hatte auch so diese ganze kunterbunte Ästhetik mit UI und alles drumherum und Effekten. Aber das Spiel selbst sah aus wie ein Unreal Engine 3 Spiel. Also das hat versucht, so gut es geht, aus diesem Korsett der Unreal Engine 3 auszubrechen. Aber es ging nicht außerhalb von den 2D-Modellen, den Charakterdesigns. Und ich habe das Gefühl, so bei Romeo ist das sehr ähnlich. Ich hatte so sehr, als ich das gespielt habe, sehr starke Flashbacks zu dieser Unreal Engine 3-Ära von Grasshopper.
Es ist, und das liegt für mich vor allen Dingen halt an der Umgebung. Es ist, du bist zum Beispiel in so einem Rathaus unterwegs. Ich glaube, das ist das zweite Kapitel, ne? Oder dritte, keine Ahnung.
Das zweite, ja.
Ja, und das ist halt einfach so ein sehr, sehr flach designter Raum. Der ist sehr, sehr großflächig. Du hast viel Raum, um da drin rumzulaufen irgendwie. Und das sind spiegelnde Flächen und ab und zu stehen da mal so zwei, drei Sitzbänke an der Seite. Und das Ganze hat das sieht auch viel zu fotorealistisch aus für das, was wir sonst eigentlich im ganzen Spiel sehen. Und ich finde auch, dass die Assets innerhalb der Kapitel gar nicht zueinander passen. Weil wenn man mal es gibt dann so eine Krankenhaussequenz zum Beispiel, wo du so ein heruntergekommenes, Silent Hill-mäßiges Krankenhaus hast. Und da sehen die Möbel und so ganz anders aus als zum Beispiel in diesem Rathaus. Und das ist seltsam, weil also komischerweise bei diesem 2D-Stil, bei dem 2D-Clash von diesen handgemachten Sachen, da ist das cool, dass es unterschiedlich ist und dass es anders wirkt. Hier wirkt das aber eher so, als hätte man um diese Assets drumherum, eine Handlung drumherum gebaut. Ich meine, es gibt keinen richtig guten Grund dafür, weshalb das jetzt im Rathaus spielt. Man kriegt dann die Story-Erklärung dafür und denkt so, aha, okay, warum? Auch der Anfang ist in so einem Wald, wird auch nicht so gut erklärt, warum das so ist. Es gibt so wenige Stellen, wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist intendiert. Also ich habe fast manchmal den Eindruck gehabt, irgendwie waren diese Level zuerst da und man hat sich überlegt, warum kommt man da als nächstes irgendwie hin. Also auch innerlich macht das irgendwie an diesen Stellen nicht so viel Sinn. Also die Umgebungen wirken sehr, sehr random. Da gibt es auch ein Einkaufszentrum zum Beispiel und da wird ein Link zu Dawn of the Dead und so aufgemacht, zu den Zombie-Filmen. Das hat noch am ehesten irgendwie Sinn gemacht, aber bei vielen anderen Sachen habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, was ist der Grund? Und ich will gar nicht sagen, dass es jetzt so super schlecht aussieht. Es läuft okay. Ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt. Das visuelle Effekte sehen auch gut aus. Wenn man Gegner schlägt, dann gibt es echt viele Partikeleffekte. Das holt viel raus.
Hast du Base PS5 oder Pro?
Pro.
Okay, weil die Base PS5 ist teils eine Katastrophe.
Echt?
Also, es gibt Momente, du hast ja auch noch diese optionalen Side-Dungeons, die du gehen kannst. Aus irgendeinem Grund, sobald du in der Nacht-Variante davon bist, tankt die Performance dieses Spiels komplett.
Oh,
krass. Wenn du auch in manchen Gebieten rumrennst und dann mehr als so 3, 4, 5 Gegner von der größeren Variante spawnen. Also das war absurd, wie das bei mir teilweise. Also das müsste unter so 10 FPS teilweise gewesen sein.
Oh, das ist krass.
Ui.
Aber diese Dungeons sind ein gutes Beispiel. Also du kannst, wenn du mit deinem Raumschiff so rumfliegst und teilweise auch in den Levels, dann gibt's so Risse in der Raumzeit, blablub, keine Ahnung, wie die das nennen. Aber das sind optionale Dungeons, wo du reingehen kannst, um noch weiter aufzuleveln. Also du kannst Stats haben und so, das erklären wir gleich. Ey, aber die sehen so scheiße aus. Das ist richtig Hardcore Acid Flip Ästhetik. Da ist wirklich, also einfach wirklich so Dungeon Wirklich im Wortsinn Dungeon Assets, so wie Holzfässer oder Holzkisten oder so verlumpte Laken oder irgendwie so etwas. Alles, was man sich so unter typisch Medieval-Zeug irgendwie vorstellt, ist da einfach reingesetzt. Und es gibt keinen Grund dafür, warum das so ist. Und es sieht auch im Vergleich zu den anderen Locations noch sehr viel Asset-flippiger aus. Und ich bin, also ihr kennt mich, ich bin eigentlich jemand, der sagt, okay, Indie-Games müssen das machen teilweise. Also es ist klar, dass man Assets einsetzen muss, weil man kann nicht alle Leute dafür bezahlen. Aber oft, was mich bei Grasshopper verwundert ist, die haben eigentlich so viele gute Künstlerinnen am Start, dass sie das nehmen könnten und das gut verarbeiten könnten. Björn hat ja schon gesagt, No More Heroes 3 sieht richtig aus wie aus einem Guss und arbeitet hier auch auf ähnliche Art und Weise. Aber du merkst da, dass diese ganze Umgebung so eine Welt, die da beschrieben wird. Aber bei Romeo's and Deadman habe ich das Gefühl, ich betrete immer wieder einen neuen Demo-Level. Weißt du? So ein Demo-Asset-Level irgendwie. Und das ist echt schade. Ich finde auch, die Struktur macht nicht immer Sinn von den Leveln. Also es ist sehr, sehr random. Das ist nicht gut überlegt. Was macht man da jetzt? Die Platzierung der Gegner wirkt teilweise sehr random. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass da ist so ein Rest von einem anderen Spiel gewesen und dann hat man dann quasi alles drumherum gebaut. Und das ist ein bisschen schade, weil das ist genau der Teil, wo man die meiste Zeit im Spiel mit verbringt und der sieht qualitativ einfach nicht besonders ansprechend aus, finde ich.
Weil das ja auch dieser große Teil ist, den das dann in der Spielerfahrung ausmacht. Also nur, wir versuchen es nochmal so ein bisschen einzufangen, zwecks der Struktur an sich. Kurz nochmal der Story-Anriss. Der Grund, weswegen wir als Romeo sehr, sehr wichtig sind als Person, ist es, dass wir an diesem Zeitreiseplot, es ist so ein bisschen wie bei Loki. Unsere FBI-Kolleginnen und Kollegen sind nämlich quasi die Space-Time-Police und da eben als FBI-Unterabteilung. Und es gab eine Singularität, die quasi das Universum, so wie wir es kennen, in Stücke zerrissen hat. Und auch das Ganze muss in der Heimatstadt von Romeo passiert sein, in Deadford. Und warum? Weil ausgerechnet die Frau, in die Romeo sich verliebt, nämlich die gute Juliet, kein Scheiß, die heißt wirklich so, dementsprechend ist klar, worum es hier geht, ist scheinbar zu dieser Singularität geworden und ist dann eben irgendwie dafür verantwortlich, für das, was da so passiert mit dem Universum, weswegen wir dann auch immer wieder gerufen werden und uns dann unseren Weg durch den Kosmos bahnen mit einem riesigen Laser in irgendwelche biblically accurate Dreiecke reinschießen, um dann so ein Portal in den Raum zu zerren und von dort aus dann eben in irgendeinen Zeitsprung in den 80ern, 90ern oder sonst wo zu landen und als Romeo dann eben dort mal wieder einen der großen Time-Bösewichte zu stellen. Denn viele Leute nutzen sich das oder machen sich das Ganze zunutze und wir werden dann immer geschickt, um die aufzuhalten, wie ich schon sagte, so ein bisschen wie bei Loki, der Fernsehserie, kennt man vielleicht. Und das ist quasi nur der Dreh- und Angelpunkt und der Story-Aufhänger, der eben dem Spiel ermöglicht, diesen Wahnsinn an Locations so zusammenhangslos wie möglich zu inszenieren. Und das, was ihr gerade schon angesprochen habt, was man dann eben aktiv tut in diesen Leveln, ist eigentlich bester PlayStation 3, Xbox 360 Jank, wie man ihn auch von Grasshopper irgendwo kennt. Vielleicht auch ein Stück weit erwartet, wenn man dem Ganzen wohlgesonnen ist, weil Fans von diesem Studio und diesen Spielen, die wollen ja das scheinbar irgendwie. Und ich gehöre da auch dazu. Ich möchte das eigentlich auch. Ich habe mit sowas gerechnet, mit dem, was Romeo da uns serviert.
Ich bin da, also Wanted Dead fand ich super geil zum Beispiel. Das ist genau das.
Das Wanted Dead ist ein sehr gutes Beispiel. Weil das ein ähnliches Fahrwasser und Kaliber ist und auch eine Art von Character-Action-Game, was nicht so richtig gut funktioniert. Und wenn wir ehrlich sind, auch die No More Heroes, die Killer Sevens und Killer Is Dead und wie sie alle hießen von Grasshopper, die sind auch nicht die Wiege des Action-Gameplays gewesen. Die waren immer zweckmäßig und haben im Endeffekt, du hast immer eine Figur, die mit irgendwelchen Waffen auf Gegner einschlägt und dann hast du meistens noch eine Schussfähigkeit und machst das halt immer so im Wechsel und im Tandem.
Ja, ich würde aber schon, ich würde da schon Unterschiede machen.
Ja, ich
also,
auch.
Also
Wanted, direkt reingetriggert.
Björn, du zuerst.
Wanted Dead war jetzt auch, also das war richtiger Schlock. Da waren auch einfach Sachen durcheinander geworfen. Also das Wanted Dead ist interessant, weil es einfach keinen Sinn ergibt vorne und hinten. Wo du einfach zwischendurch, okay, wir lassen jetzt mal zwei der Sprecherinnen 99 Luftballons singen und das ist das eine Karaoke-Song-Minispiel, ja, was in dem ganzen Spiel
irgendwie
existiert.
Das ist auch der einzige Song, den wir haben.
Das ist, ne, aber es so hat Depsy, also von daher, das hat's schon mal am besten gemacht. Nein, aber, also du hast schon, finde ich, einen Unterschied zwischen so Sachen, gerade Killer ist Killer 7, weil da Suda von Shinji Mikami auch literally in sein Büro eingesperrt wurde, bis er Game-Design-Dokumente fertig macht. Der wurde von dem gezwungen, das ordentlich zu machen. Und deswegen ist Killer 7 wahrscheinlich das mechanisch interessanteste, ausgearbeitetste Spiel von Suda überhaupt.
Ist auch das einzigartigste bis heute.
Was eben auch sehr gut mit dem Rest des Spiels, also es ist ein sehr holistisches Spiel. Und No More Heroes, muss ich auch sagen, ist gerade für so ein Wii-Titel, es hat noch ein bisschen Sauce, sagen wir mal so. Also No More Heroes 2, No More Heroes 3, würde ich auch so sagen. Und dann so hier und da so, ne, Lollipop Chainsaw haben wir ja schon besprochen, Shadows of the Damned ebenso. Aber zum Beispiel auch Sachen wie Killer is Dead hatten schon ein bisschen mehr. Also Killer is Dead fühlt sich an wie so eine leichte Weiterentwicklung von dem ersten No More Heroes, würde ich so ein bisschen sagen. Also es sind schon Unterschiede, aber das, was, keine Ahnung, also wo ich teilweise hier auch die DNA gespürt habe, leider, ist, ich würde mal sagen, der mit Abstand schlechteste Grasshopper-Titel, der jemals gemacht wurde. Was auch nur so halb von denen ist, um ehrlich zu sein. Und der Teil des Studios hat sich mittlerweile auch abgespalten und das Sequel gemacht, nämlich Let It Die. Das war dieses absurd beschissene, auch Live-Service-Spiel, kann man mal sagen, was komplett von seiner RPG- und Grind-Struktur zerstört wurde. Also das ist wirklich Pain in the Ass gewesen, das Ding zu spielen. Und da muss ich leider sagen, gerade wenn ich so auf das Boss-Design von Romeo the Deadman oder teilweise auch das Gegner-Design visuell drauf gucke, das, wo ich die ganze Zeit auch an diesen visuellen Jank, also auch so, wie das alles, ne, nicht so 100% zusammenpasst, das Spiel, wo ich die meiste Zeit dran denken musste, war Let It Die. Und das war keine gute Erinnerung zu bekommen.
Richtig, und genau das, was ich aber da noch ausführen wollte, ist ja, es ist wie so ein klassisches Character-Action-Game. Wir schlagen auf Dinge drauf, wir schießen auf Dinge, wie ich schon sagte, im Tandem und Wechsel mit dem einen oder anderen Spezialfähigkeit vielleicht noch. Und all die Titel, die ihr auch gerade schon genannt habt und all das, was ihr gerade schon besprochen habt, man ist ja so, okay, nach all dieser Zeit, nach all diesen Jahren, was fügen sie dem jetzt Neues hinzu? Was machen sie jetzt vielleicht ein Stück weit anders? Weil No More Heroes ist ja ein gutes Beispiel. Da hast du sehr viel mehr Fokus auf Nahkampf. Weil es diese Fernkampfoption gibt's nicht so richtig in Travis Arsenal. Wird durch ein paar auch hier Spezialfähigkeiten noch aufgepeppt und aufgewertet. Aber er ist halt der Typ, der mit dem Laser-Katana auf Leute schlägt und Wrestling-Moves macht. Und was ist Romeo Stargazer für ein Typ? Er ist genau das. Er ist der auf Leute aus der Entfernung schießt mit vier verschiedenen Waffen oder Leute mit vier verschiedenen Nahkampfwaffen behagt. Und auch da, es gibt zu viel. Es ist genau wie du sagst. Es ist so viel ist da drin, so viele kleine Badges und kleine Perks und Dinge, die du freischalten kannst. Aber alles davon wird nie so richtig gebraucht. Zumindest nicht auf einem normalen Schwierigkeitsgrad im weitesten Sinne. Und alles ist nur eine Option oder eine Abwandlung von den Standardwaffen, also von der Standardpistole und dem Standardschwert und ist dann halt entweder mal ein langsamerer oder mal ein schnellerer Angriff, unterscheidet sich dann bloß von den statistischen Werten und viele der Gegner sind dann auch wirklich nicht mit bahnbrechender Taktik oder Combo geschickt zu besiegen, sondern den einzigen großen Unterscheidungspunkt gibt, dass einige Gegner manchmal so einen glühenden Schwachpunkt haben, den du im besten Fall mit Schusswaffen behagst, weil sie dadurch schneller sterben und sonst mit normalen Standardschlägen einfach nur extrem lange brauchen. Ja. Und das ist so das einzige taktische Element, wo sie dich quasi immer wieder zum Wechsel von der Schusswaffe zum Schwert zwingen im weitesten Sinne oder das, wenn du es optimiert spielen willst. Und das funktioniert auch, aber das ist der einzige Trick im Arsenal dieses Spiels. Und da fühlt es sich für mich auch sehr an wie Lollipop Chainsaw, weil Lollipop Chainsaw war mit all seinen Optionen auch relativ unterwältigend in seinem Kampfsystem und ist dann erst so richtig beim New Game Plus, wenn du noch ein paar mehr Fähigkeiten, die erworben hast, überhaupt aufgeblüht. Und Romeo is a Deadman blüht schon mit seinen Fähigkeiten direkt zu Beginn auf und dann bleibt's aber quasi stagnierend auf diesem einen Level. Und auch die Variationen der Gegner fügen dem nicht so viel Neues hinzu, locken dich auch nicht so sehr aus der Reserve raus. Am Ende des Tages mehr Schadensoutput und ein paar mehr Heilobjekte und dann kommst du durch so gut wie jeden Encounter durch auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Und das ist schon krass, weil ich nach all der Zeit wirklich gedacht hätte, entweder ballern sie uns auch da was bahnbrechend Neues um die Ecke, aber es wirkt, und das klingt vielleicht harscher als es sein soll, es wirkt so standardmäßig Grasshopper, wie als hätte man Grasshopper also so runtergedampft und so muss ein Grasshopper-Spiel sein, TM, und dann haben sie das so zusammengewürfelt. Und es geht aber eigentlich besser, und das haben sie aus dem eigenen Haus auch schon bewiesen. Das hat mich auch etwas entsetzt zurückgelassen, weil das spielt sich dann so weg. Das hat nie so richtig Friktion, das nervt nie so richtig. Ja. Und man macht's halt so und die Encounter sind schon auch ganz cool. Und ich lieb halt auch, wie das Ding gespratzt hat an jeder Ecke und zu jeder Minute. Und ich sag's, wie es ist, mein 16-jähriges Ich, das hätte sich ein Loch in den Bauch gefreut. Und das wäre mein Spiel des Jahres geworden. Sein 16-jähriges Weep-Ich. Aber das ist jetzt halt auch schon ein paar Jährchen her, ne? Dementsprechend.
Ein 16-jähriges Ich hatte aber wenig Anspruch.
Ja, ja, vielleicht.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin jemand, der diesen Anspruch gar nicht hat, ne? Also wie gesagt, Wanted Dead fand ich okay. Und es gibt ganz viele andere Spiele, die für mich funktionieren. Einfach kann gut sein, aber mein größtes Problem mit dem ganzen Kampfsystem ist, dass ich das Gefühl habe, ich hau ein Kissen um keinen Gegner. Das Trefferfeedback ist nicht gut. Und das ist komisch, weil das visuell ist es geil, diese ganzen Bluteffekte und diese Blutpartikel, und dann gibt's da so eine Mischung. Manchmal gibt's da auch so die digitale Effekte, die da irgendwie so mit reingehen. Also gibt's viele Partikeleffekte.
Ist das euch nicht zu viel gewesen?
Nee, ich find das
super. Also nein, ich meinte jetzt nicht von, schon gut. Ich meinte jetzt einfach von der Übersicht, weil gerade wenn du da auf so 2-3 Gegner einschlägst im Nahkampf, ich sehe einfach nichts mehr. Ich sehe nur noch Effekte und Zahlen und ich sehe keinen Gegner. Ich meine, das ist okay, wenn du es auf normalen Schwierigkeitsgrad spielst und gerade wenn du dann eben deine Sachen aufgestuft hast, dann kann dir das auch egal sein. Aber das hat mich auch wirklich am Anfang so, holy shit, also wie soll ich überhaupt noch sehen, wenn jetzt ein Gegner gleich angreift, wenn ich das ehrlich gesagt gar nicht wahrnehmen kann. Das also, ist einfach alles voll mit den Effekten.
Ich sehe deinen Punkt, es ist absolut ein Kritikpunkt, wenn man Übersicht will. Ich mag den Exzess, also ich finde dieses exzessiven Bluteffekte finde ich super. Das Problem ist nur, wie die Gegner reagieren, weil ganz viele Gegner bleiben ja nicht mal stehen, wenn ich die treffe.
Also, ja, die werden nicht zurückgeworfen. Und Staggern ist auch eher selten der Fall.
Das ist echt so. Also es gibt andere, es gibt so viele Beispiele für gute Zombie-Action. Also ich weiß nicht, sowas wie Dead Island 2 zum Beispiel, wo man dann irgendwie auch merkt, dass man da jetzt jemanden getroffen hat. Da gibt es einen Rückstoß, da gibt es eine Wucht von der Waffe. Es gibt irgendwie eine Form von Feedback. Dead Rising macht das ganz hervorragend. Da gibt es auch eine Form von Feedback, obwohl man sehr viele Gegner hat. Und ich würde auch bei Grasshopper selber gucken. No More Heroes 3 hat super geile Kämpfe. Richtig,
das macht
richtig
so
gut.
Bock. Das macht so Bock, das Kampfsystem in No More Heroes 3. Wirklich, das war das beste Part des Spiels.
Ja, damals auch schon beim Einser. Also vor allem, weil du da eher diese Cell-Shading-Optik hattest und dann jedes Mal, wenn du diesen Kill hattest, wenn Travis so dann nachher 5 Leuten gleichzeitig die Birne abschlägt und zumindest dann in der unzensierten Fassung halt wirklich riesige Blutströme rauskommen in dem Moment. Und dann halt gepaart meistens von ihm halt noch so ein bisschen so ein Fuckhead. Und das muss ich auch sagen, auch das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich finde Romeo ist einfach eine Trantüte.
Ja,
der ist einfach so, ich muss sagen, sein Großvater finde ich halt, immer wenn der am Reden ist, dann bin ich so, okay, hell yeah. Aber jedes Mal, wenn Romeo am Reden ist, das ist so der langweiligste Charakter überhaupt leider. Und das finde ich, da fehlt dann auch was in den Kämpfen so ein bisschen.
Ja.
Also gerade wenn du diese Punk-Ästhetik haben willst, dann finde ich so ein, klar, du sollst jetzt nicht 1:1 Travis oder so machen, aber gerade für so ein Actionspiel jemanden zu haben, der dann vielleicht mal ein bisschen mehr aus sich rauskommt oder zumindest im Verlauf der Handlung mehr aus sich rauskommt. Das Einzige, was ja passiert ist, dass er visuell sich hier und da mal so ein bisschen dann verändert. Aber ich finde, charakterlich passiert da halt überhaupt nichts die ganze Zeit.
Ja. Und dann hast du und das gepaart mit diesem Gefühl, dass du die ganze Zeit durch Butter schneidest. Das ist irgendwie, das fühlt sich dann nach nichts an. Und eigentlich wäre das, und das ist eigentlich, hast du so viele Tools. Du hast ja Schusswaffen, du hast ein Maschinengewehr, du hast so einen Bazooka, eine Schrotflinte und eine Pistole. Dann hat man so Metallfäuste, glaube ich. Bin mir gar nicht ganz sicher, wie die heißen.
Genau, ja.
Doppelschwert, ein großes Schwert und noch was ich gerade vergesse, eine Lanze, glaube ich, ne?
Und ja, das ist wie so ein Speer.
So ein Speer, die kannst du auseinandernehmen. Das ist so ein Speer, der dann aber auch in 2 Schwerter getrennt werden kann.
Sieht alles mega cool aus. Das ist so Cyberpunk, Shit, Space, Tron, Ares, Shitty, Fuck, weil keine Ahnung, was es sein soll. Ist eine Mischung, es sieht super weird aus. Man geht ins Menü, die heißen haben einen ganz merkwürdigen Namen, diese Dinger. Das ist, die klappen dann auch so aus, wenn er die so auspackt. Es sieht obergeil aus. Man sitzt da und denkt so, fuck, ist das ein cooler Stil. Es passt auch super zu diesen merkwürdigen Helm, den Romeo irgendwie hat. Das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein kleiner Planet. Jetzt hat er so einen Saturnring um den Kopf rum. Das ist super weird. Und man denkt so, oh, ich will auch, dass es nicht nur cool aussieht, ich will auch, dass es sich cool anfühlt. Und nichts davon hat Wucht. Es ist dieses Buttergefühl. Es ist, wie als würde ich ein Kissen reinschlagen. Also, dieses Blut fühlt sich auch eher so an, wie Federn, die durch die Luft irgendwie fliegen und so. Und das ist, ich glaube nicht, dass sie das wollten. Ich habe eher das Gefühl, dass die schon, ich würde gerne einfach Gegner haben, die auch einen Widerstand haben, die auch stehen bleiben, wenn ich die mal irgendwie anschieße. Die dürfen dann auch gerne gerne schwerer sein oder so, aber einfach eine Form von Feedback, irgendwas von Feedback. Und es gibt so viele gute Beispiele von Brawlern, und das ist blöd. Ich hatte davor direkt noch Ninja Gaiden 4 gespielt, als ich mit dem Björn zusammen besprochen habe und so. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Und wo man da auch das schon ein bisschen das Buttergefühl hat und so. Aber man hat trotzdem eine Form von Widerspann. Und das ist so diese Mischung aus, wie Björn sagt, diese Sprüche. Romeo ist viel zu nett. Viel zu nett. Ja. Dann, also selbst wenn er nett wäre, er kann auch nette Sachen sagen, aber er sagt so gut wie gar nichts. Alles, was er, die Hälfte von dem, was er sagt, oder ich sag mal gut zwei Drittel von dem, ist nur eine Textbox, die daneben steht. Lass ihn doch mal reden dazwischen. Und auch von dem Doktor, der Großvater, den ich auch großartig finde, der erinnert mich so ein bisschen an Rick, ist es Rick? Rick heißt der, ne? Ja, ja. Aus Rick and Morty, genau. Ich verwechsel die beiden.
Ist auch 100% immer. Davon inspiriert. 100%.
Ja, 100 pro. Aber super, super witziger Charakter. Der flucht nicht so viel und ist nicht ganz so unverschämt, aber auf jeden Fall einer, der ein bisschen Biss hat. Und das Krasse ist, selbst bei diesen großen Endgegnern, die ja eigentlich teilweise wirklich interessant gestaltet sind mit ihren Phasen und so, habe ich nicht das Gefühl, dass ich da gegen einen großen Koloss antrete, weil mir einfach dieser Widerstand fehlt. Es fehlt einfach so, ich will eine Taste drücken, ich will eine Vibration spüren, dass ich da einen Körper treffe und ich möchte, dass dieser Körper auch visuell reagiert. Ich möchte, dass Romeo reagiert und vielleicht einen kleinen Stocker macht und ich möchte, dass die Gegner auch reagieren und einen kleinen Stocker machen.
So, und das ist halt genau so, wie sich Let It Die anfühlt.
Ja,
das, genau. Das muss ich halt wirklich sagen. Auch bei den Kämpfen und dann auch teilweise so, dass auch das eigene Trefferfeedback oder wenn du versuchst, gewissen Sachen auszuweichen. Ich habe das so oft gehabt, gerade bei irgendwelchen so AOE-Attacken. Du hast manchmal, hast du Attacken, wo du drüber springen musst und der Sprung, den du hast, der ist so seltsam, also weil du halt wirklich nur so einen kleinen Hüpfer machst und jetzt nicht irgendwie auch nicht schnell hoch in die Luft springst.
Ja, du hast wenig Airtime.
Ja, ja, genau, dass dann gerade so dieses und das war, glaube ich, der eine Boss im Spiel, mit dem ich Probleme hatte, das war der aus dem Krankenhaus, weil der nachher so eine Attacke hat, wo du gleichzeitig wegrennen und dann über Sachen drüber springen musst und dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, jetzt nicht so großartig viel an Sachen gegrindet oder freigeschaltet hatte, der hat mich einfach, wenn die Attacke mich gekriegt hat mit diesem Laserstrahl und dann ein so ein Ding auf dem Boden gleichzeitig, dann bin ich einfach am Ende vom Kampf instant gestorben. Das war halt so One-Hit-Kill und auch da war ich so, ja, das ist genau wie die Scheiße aus Let It Die, wo du dann irgendwann sagst, naja, okay, entweder versuche ich so lange, bis ich da durchkomme oder ich grinde halt noch ein bisschen und hole mir die besseren Upgrades dafür und auf einmal ist es, ja, okay, jetzt ist Kindergarten gewesen. Ne? Das ist
richtig. Richtig. Also ich meine, viele von diesen Grasshopper-Spielen hatten ja schon immer eine Form von Charakteraufwertungsmechanik. Auch wenn wir so weit zurückgehen bis zu No More Heroes und Co. Sie hatten immer schon eine Möglichkeit, dass du diese Kernattribute steigerst. Ne? Angriffskraft, Lebensenergie und. Dasselbe hat Romeo is a Dead Man auch. Verpacken das in ein ziemlich cooles Minigame. Auch da ist wieder dieser absolute fulminante Aspekt spürbar, wo sie gesagt, wie können wir alles auch im UI irgendwie gamifizieren. Und das finde ich auch so einen spannenden Ansatz, dass sie dir im Endeffekt so ein Grid wie bei einem Pac-Man geben, auf dem du dich dann wie so ein kleines Auto fortbewegst und dann eben auf dem Weg durch dieses Labyrinth Power-Ups einsammelst. Und bis ich dann gecheckt habe, was ich da eigentlich mache, dass das wirklich korrespondierend ist mit dem, was ich an meiner Spielfigur als Upgrades freischalte. Ich finde es einfach ein cooles System, einem so langweiligen Element wie investiere Punkteanzahl Y in Skilltree X sozusagen irgendwie einen Mehrwert zu verleihen, weil du dich in dem Fall sprichwörtlich verfahren könntest und Punkte dann auch dumm ausgeben kannst, wenn du die falsche Abzweigung nimmst oder dann Routen mehrfach fahren musst, wenn du sagst, ah, ich will aber noch da alles abklappern. Also das ist ein sehr schönes Element, was mich auch bis zum Ende meiner Spielzeit irgendwie bei der Stange gehalten hat.
Du kannst
also,
es ja auch jederzeit wieder von vorne anfangen. Richtig, also wenn du nachher so, weil am Anfang versuchst du, zumindest war es bei mir so, am Anfang versuche ich, okay, hier kann ich jetzt am schnellsten zu dem nächsten Upgrade gehen. Wie kann ich das jetzt mit dem, was ich zur Verfügung habe, gerade maximieren? Und später habe ich dann gesagt, nee, ich habe jetzt so viele Punkte. Ich glaube, wenn ich mir einen perfekten Weg zeichne, also was ich halt was ich literally gemacht habe, ist, ich habe diese Karte abfotografiert, also gecaptured und dann mir in Photoshop die komplette Karte rausgezoomt erstellt, eingetragen, wo die Items sind und dann geguckt, kriege ich einen Weg hin, mit dem ich mich nie überkreuze, mit dem ich nie was doppelt fahren muss. Und so hatte ich dann noch, ich glaube, vor dem letzten Chapter oder so im Spiel, hatte ich dann alle Upgrades freigeschaltet.
Mhm. Genau, also man kann da auch schon wieder optimieren in einem Menü, was ich sehr, sehr charmant finde. Aber worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass es hier so viele verschiedene Upgrade Optionen gibt, wie noch nie in einem Grasshopper-Titel, außer eben das schon angesprochene Let It Die, was dann eben auch, ne, das unterstreicht, dass es wie so eine Art Skilltree-Geballer eigentlich nur ist, um Werte nach oben zu treiben, damit du das Spiel eben noch angenehmer und leichter machst. Und alles am Ende des Tages nur dazu führt, dass die Auseinandersetzungen mit den Gegnern weniger nervig werden und alles nur schneller vorübergeht und dann eben, wie gesagt, mich hat dieses optische Spektakel wirklich bei der Stange gehalten von Anfang bis Ende. Ich fand die Blutfontänen cool, die Partikeleffekte, ich konnte auch nach dem 100. Treffer, wo es spratzt, da konnte ich nicht genug von kriegen. Aber es fehlt dann dieser Anspruch in der Tiefe, auch im Kampfsystem. Und die Bosse, hatte ich ja schon erwähnt, die kitzeln das nie so richtig aus einem heraus. Die Lösung ist immer, bessere Werte haben, dann kommst du durch alles schon irgendwie durch. Und das ist so schade, weil das war in den anderen Grasshopper-Spielen war das immer egal. Und das war immer ein Teil des Spiels, der, ja, das hat man halt so gemacht, damit man halt irgendwie dann beim Bosskampf cool upstylen kann. Aber, und das ist ein ganz besonderes Augenmerk, da waren die Figuren noch sehr viel extravaganter und jeder einzelne Boss-Encounter war etwas, wo man hingefiebert hat, weil man schon kaum an sich halten konnte, was sie einem jetzt wieder an interessanter Figur oder Figurenzeichnung irgendwie von Latz knallen und jeder von denen war irgendwie einprägsam und das war bis zu No More Heroes 3 auch noch der Fall, aus meiner Sicht. Und bei Romeo is a Dead Man, finde ich, fehlt das so komplett. Klar, ich meine, der Dreh- und Angelpunkt ist diese paradoxe Beziehung zwischen Romeo und Juliet. Weil sie ja als Singularität immer wieder auftaucht. Sie ist auch immer wieder Teil der Boss-Encounter teilweise. Besiegst du quasi Facetten von ihr in einer gewissen Art und Weise oder sie setzt jemand anders mit ihren Kräften sozusagen, stattet sie die Leute aus und dann bekämpfst du die und sie schwebt quasi so über allem. Aber diese Beziehung zwischen den beiden, diese ich sag mal, nicht sehr gut verschleierte Liebesbeziehung, die hier auch irgendwo Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Erzählung ist und weswegen Romeo auch so wichtig ist, weil er ist ja quasi der Typ, auf den sie sich verlassen können, weil er kennt seine Juliet ja. Und dementsprechend fällt das alles so komplett hinten runter in der Figurenzeichnung. Und ich gebe euch da recht, leider ist Romeo Stargazer einer der uninteressantesten Hauptfiguren, die Grasshopper jemals produziert hat. Also nicht visuell, weil der sieht optisch so unfassbar geil aus.
Mit der alten, durch den Monsun Bill Kaulitz Frisur.
ja, das ist ja auch okay, ne? Das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre
her. Das Ding ist halt, also, und das, die Diskrepanz zwischen Gameplay und Inhalt ist bei einem Charakter richtig groß. Juliet ist genau das Gegenteil von Romeo. Die finde ich super interessant geschrieben. Die ist gemein, die ist fies, die ist mysteriös, die ist ein bisschen verführerisch, die ist manchmal verträumt. Er trifft immer eine andere Juliet in, was weiß ich, in einer anderen Dimension oder Zeit und was auch immer. Das sind verschiedene Versionen, die wir von ihr sehen. Diese Figur, da habe ich so dran gehangen. Ich wollte immer wissen, wie die nächste Juliet aussieht oder was sie macht oder was ihr Ding ist. Und diese erste Begegnung, die man dann immer hat, also Romeo kommt in den Raum und dann ist da die Juliet dieser jeweiligen Dimension und die macht so ihr Ding und er hofft immer, seine Juliet zu finden und dann sucht er in diesem Charakter dann halt nach dem Original, in die er sich damals verliebt hat. Und es ist dann doch eine andere und man merkt, dass da irgendwie eine monströse Entität vielleicht Besitz von ihr ergriffen hat. Das ist nicht so ganz konsistent, was da passiert. Auf jeden Fall ist aber erstens diese Schauspielerin super cool. Zweitens ist es super gut inszeniert. Ich liebe alles, was Grasshopper mit Juliet gemacht hat. Das ist großartig. Ich finde also wirklich jedes Mal, ich habe da gesessen und gedacht, das ist spannend, das ist interessant. Was sagt das eigentlich auch so auf der Metaebene? Ist es irgendwie interessant, so diese Suche nach deinem Seelenverwandten irgendwie? Und das wird ja so ausgetragen auf dieser intergalaktischen Reise durch alles und so. Aber das ist irgendwie, es ist auf eine weirde Art, es ist irgendwie sehr brutal, weil die falschen Juliets verwandeln sich dann immer in Monster und so. Aber irgendwie auch dieses Romantische ist da mit drin. Und die Szenen, wo die beiden, die Original-Juliet und Romeo zusammensitzen, ich verstehe, warum Stargazer so ist. Aber Juliet ist für mich ein verdammt großartiger Charakter. Und dann kommen dann diese Bosskämpfe. Dann kommt diese ganze Vorgeschichte, ne? Dieser richtig geil animierte Comic. Manchmal hat man auch eine ganze Hinführung über einen ganzen Level lang. Also zum Beispiel gibt es dann zwischendurch dann schon so kleinere Schnipse von diesem Comic zu sehen, der dann so hinführt zu diesem Bossfight und so, damit du es besser verstehst. Du findest Dokumente und so. Das ist alles cool. Und dann ist der Bosskampf nicht mal im Ansatz so gut wie die Story, die dahinter steckt. Das ja. ist, das, das hatte ich so, das ist so enttäuschend. Den Kampf Tim Björn, den da beschrieben hat, wo die Laser da plötzlich kommen, und das hat mich, das ist mir genauso passiert. Zweimal bin ich in diese blöden Laser reingelaufen, weil das, der ganze Kampf trainiert mich darauf, dass ich die ganze Zeit um diesen Gegner drumherum strafen soll. Und dann macht er plötzlich diese Laserattacke und zack, ist, macht der Laser mich sofort kaputt. Also es hat wirklich so 10% von der Energieleiste, da holt, holt er diese Attacke bei mir raus irgendwie, und das war so ein richtiger Bullshit-Move. Und so ist es aber, die Kämpfe sind so, im Prinzip wird man in eine Arena reingeworfen und diese Figuren kennen dann so 2-3 Standardattacken, den musst du dann immer wieder ausweichen, und es gibt dann so 2-3 Schwachpunkte ab und zu, also manche haben dann so eine Art Blume oder sowas auf den Rücken, die man dann anschießen muss, dann werden sie ein bisschen schwächer, manche auch nicht, manche sind dann nur auf Ausdauer, aber alles stinkt ab. Im Vergleich zu dem, was Grasshopper vorher gemacht hat, die waren alle viel interessant. No More Heroes ist so ein gutes Beispiel. Jeder Feind hat nicht nur eine gute Geschichte, sondern auch einen richtig weirden Style zu kämpfen und richtig weirde ja. Angriffsarten. Das war so ein bisschen fast schon wie bei Souls-like-Spielen, wo man dann erstmal diesen Rhythmus dann irgendwie auswendig lernen musste. Und man musste erstmal herausfinden, was geht da. Und oft kommen dann so kleine seltsame Minispiele so mit rein, die zwar jetzt nicht herausfordernd sind, aber die immer irgendwas inszenieren an dieser Figur. Also einer macht dann irgendwie einen Wrestling-Move, der andere macht dann irgendwas mit Rollerblades, der andere macht, da gibt's eine Frau mit so Baseballschläger. Alle No More Heroes-Teile durch die Bank haben interessante Bosskämpfe und mal mehr, mal weniger gut, aber insgesamt alles viel besser als bei Romeo is a Dead Man. Da bin ich so enttäuscht. Vor allen Dingen, weil Juliet so cool ist. Ich dachte nämlich, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist ja eigentlich genau das Level, was ich von Grasshopper will, so einen richtig guten Villain. Und du bist verwirrt und die Gefühle sind irgendwie, du weißt ja auch nicht so richtig, was du fühlen sollst. Bei No More Heroes hat man ja oft so Figuren, die eigentlich nett sind und eigentlich sympathisch sind, aber dann sind das eigentlich voll die Psychopathen so. Und das Gefühl hatte ich bei Juliet halt auch. So irgendwie, eigentlich ist sie voll nett. Und dann reißt sie sich plötzlich den Kopf ab, schmeißt ihn ins Feuer und wächst zu einem Riesenmonster. Sie ist so, hey yeah, das ist übel. Ich weiß gar nicht, was ich fühlen soll, aber es ist gut, dass ich das dieses
Gefühl... Richtig, die Cutscene ist vorbei und dann geht's ins Gameplay über und dann kommt dieser antiklimatische Downfall.
Ja, und dann kommt dieser Kampf und die Musik. Und die Musik gibt sich so viel Mühe, dass es dramatisch ist, ne? Weil die Songs, die Songs sind halt auch richtig gut und die Grafik ist nicht mal schlecht in diesen Bossfights. Es sind coole Arenen so, aber es ist der langweiligste Fuckkampf, den, also wirklich so langweiliger Mist. Ich war, das ist mein ganzes Erlebnis von diesem Spiel gewesen. Ich war immer so, ich bin mal so gehypt und aufgeheizt worden durch die ganze Story und dann kommt man in das 3D-Gameplay rein und dann bin ich so, meh.
Das ist richtig krass, oder? Dass einem das mal so geht bei einem Grasshopper-Titel. Also mit mir kämpfen da auch wirklich zwei Wölfe, weil alles, was wir gerade schon x-mal beschrieben haben, Musik, Präsentation zum großen Teil, das grafische Geballer an allen Ecken und Enden und dass selbst Menüs sich Gedanken gemacht wurden und so viel Quatsch da auch drinsteckt. So viele Anspielungen wieder auf Popkultur natürlich, noch und nöcher. Wer danach sucht, wird sie finden. Bis zur David Lynch-Referenz werdet ihr dort alles finden, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Das ist auch wirklich schön. Das hat mir immer wieder ein Grinsen ins Gesicht gezaubert. Und auch gerade schon erwähnt, die Mucke, die ballert dir ja wirklich auch den ein oder anderen Highlight-Track um die Ohren. Ich meine, dieses I'm a Dead Man werde ich nie wieder aus dem Schädel kriegen. Das ballert seit Tagen in meinem Kopf einfach nur auf Repeat.
Dieses David Lynch, das David Lynch schon ganz kurz, wir haben diesen Raum noch gar nicht erklärt, ne? Diesen Alternativraum, das müssen wir vielleicht noch machen.
Welchen?
Diesen Subraum, wo man reingeht, wo David Lynch dich quasi durch den Fernseher, also sagen, sind wir ehrlich, das ist David Lynch.
Ja, der dich durch den Fernseher entführt.
Der dich durch den Fernseher entführt und so irgendwie und das ist genau dasselbe, die Idee ist so gut. Du findest so Fernseher. Diese Fernseher bringen dich in den Parallelraum oder so und das ist dann quasi so Silent Hill-mäßig gespiegelt. Das ist dann halt das Layout des Levels, du bist in so einer Cyberspace-Optik und du siehst einen Fernseher, auf diesem Fernseher ist alles 8-Bit und dann kommt, du klickst das an und dann sagt der Typ, das ist so einer im Anzug, der da mit einer Kaffeetasse steht, aber du siehst das Gesicht nicht und er sagt so Sachen wie, Romeo, du denkst viel zu viel nach, lass deine Gedanken freien Lauf, so David Lynch-Sprüche haut er die ganze Zeit raus, willst du in den Subraum und dann gehst du in den Subraum, es gibt eine richtig geile Übergangsanimation, wo alles
pixelig wird. Er tickt von innen den Fernseher an und dann bist du reingesaugt.
Es sieht so geil aus und dann kommt man in diesen fucking Subraum und es ist einfach auch wieder so eine weirde Grafik 3D-Scheiße, die nicht zusammenpasst, wo wirklich nichts zusammenpasst und
wo es vor allem jedes Mal gleich aussieht. Also das war halt wirklich das größte Problem für mich an dem Part des Spiels, weil das so jetzt bin ich in der Mall und wenn ich dann die Realität wechsle, dann bin ich in genau diesem Abschnitt wieder. Oh, jetzt bin ich in dem Rathaus, aber wenn ich die Realität wechsle, dann bin ich in exakt diesem Abschnitt wieder. Und du verbringst eine immense Zeit in dieser Parallelwelt, weil in der es auch keine Kämpfe gibt. Das Einzige, was du da machen kannst, ist rumlaufen, Leitern hochklettern, dich irgendwo runterfallen lassen, ab und zu ein paar Dinge aufsammeln und dann versuchen, den nächsten Fernseher zu finden, weil der dann wieder korrespondiert mit der realen Welt und du dann so in, oh, hier ist der Raum verschlossen. Na, weil das Spiel präsentiert sich am Anfang recht linear in diesem Prolog. Da läufst du einfach nur den Weg lang und du bist so, okay, ich weiß, wie das funktioniert. Und wenn du dann in diesen Mall-Level reingelassen wirst, dann machst du die Karte auf und siehst, oh, das sind zwei Ebenen, da sind auch mehrere Räume irgendwie verschlossen und hier ist auch noch so eine komische weiße Barriere, durch die ich nicht durchkomme. Und das ist der tatsächliche Aufbau für das Spiel. Du kommst in ein Gebiet rein, machst erstmal ein bisschen was, bis du dann auf diesen Fernseher triffst. Dann wirst du in die Parallelwelt geholt und musst da den Weg suchen, dann zum nächsten Fernseher und zwischendurch so ein paar Collectibles oder auch Schlüssel finden. Dann gehst du durch den Fernseher wieder zurück in das reale Ding, bist dann manchmal in einem Raum, wo du vorher nicht reingekommen bist, kannst dann von innen den wieder aufschließen. Und du wechselst eigentlich die ganze Zeit nur hin und her und musst dann gucken, bei beiden weiterzukommen. Und das ist jeder einzelne Level. Die einzige wirkliche Ausnahme ist das Asylum, in dem du drin bist. Weil da das Spiel auf einmal so versucht, ein tatsächliches Horrorspiel zu sein.
Ein bisschen,
was ich sehr witzig finde, weil das ist etwas, was No More Heroes 3 auch schon gemacht hat. Und da war es wirklich komplett out of left field.
Ja, das ist so ein so loopendes Ding-Prinzip eigentlich. Man musste immer wieder dieselben Räume absuchen und so Seelen quasi befreien, die in diesem Asylum gequält worden sind. Was ganz unterhaltsam ist, eine gute Abwechslung war. Und sogar, es gibt sogar ein, zwei Rätsel, die ich richtig witzig fand. Da muss man Leichen, da stecken so Stecknadeln in den Leichen, in den Gehirnen drin. Man muss die so, die stecken dann wie so Antennen raus. Man muss dann das Gesicht auf einem Foto nachahmen und je nachdem, wohin du die Antenne bewegst, bewegt sich ein Muskel auch immer in eine andere Richtung. Das fand
ich
sehr
einfallsreich. Das war mega lustig.
Das war mega gut.
Funny.
Ja, das war richtig gut. Ansonsten ist das eher so nervig gewesen, dieser Abschnitt. Also ich habe mich so die ersten 5 Minuten gefreut und dann fragt Romeo an einer Stelle, wie oft müssen wir das eigentlich noch machen? Und das war ich so, ja, das denke ich jetzt gerade auch. Und dann ging das auch noch irgendwie gute Viertelstunde weiter. Also ich fand's nett, dass sie es eingebaut haben, war aber froh, dass ich dann meine Waffen wieder bekommen habe.
Krass, oder? Weil sie die Ideen, die so No More Heroes 3 inszeniert. Und No More Heroes 3 hat ja auch eine offene Welt. Damit hat das ja auch geprahlt. Und das ist ja auch was Fans dieses Spiels unbedingt wollen. Zumindest wenn man den Leuten glaubt, die den ersten Teil gespielt haben. Auch wenn diese offene Welt eigentlich auch nur Quatsch war. Hm. Weil sind wir ehrlich, sie sind immer dann am besten, wenn sie natürlich schon eher so geradlinige Schläuche zu einem Boss inszeniert haben. Das ist ja No More Heroes. Am Ende des Tages ist es ein Boss-Rush, der durch Level segmentiert ist und eine offene Spielwelt und so tut, als hättest du Freiheit.
Und ja, das ist Romeo halt nur zum Kontextualisieren.
Genau. Es gibt Kontext und wie gesagt, man könnte da noch sehr, sehr viel mehr ins Detail gehen, aber Romeo is a Deadman hat halt diese weiteren und größeren und ausladenden Leveln. Jetzt haben wir gerade schon diese Paralleldimension skizziert, die so ein bisschen ist wie Tron, nur in schlecht. Eben alles sieht so cyberspaceig aus und wird dadurch eben visuell wieder redundant. Ja. Was ja vielleicht auch deren Versuch ist, um das so ein bisschen aufzubrechen, weil wir haben ja gerade schon gesagt, das Kampfsystem ist halt die ganze Zeit nur sinnloses Fratzengeballer und da hast du dann wenigstens einmal so kurzes Durchschnaufen und machst dann eben noch was anderes. Aber auch da, es kommt nicht so richtig zusammen, hat man so das Gefühl. Und es ist dann auch nicht so schnell in seiner Struktur und es dauert alles immer etwas viel zu lange und die Level sind zu groß, obwohl sie gar nicht so riesig sind. Um das zu füllen, was du darin machst, im weitesten Sinne. Und man spürt an allen Ecken und Enden, wie sie immer wieder versuchen, wie können wir dieselbe Idee nochmal neu auf wiedercoinen? Wie können wir diesen Cyberspace nochmal interessant halten? Fällt uns da noch was ein? Können wir das vielleicht noch ein bisschen schöner verweben? Und das wird auch, ich sag mal, im Verlauf der Spielzeit immer etwas anspruchsvoller und diese Knotenpunkte zu finden in der richtigen Reihenfolge wird immer etwas anspruchsvoller, aber auch keine Kopfnuss auf einem Level von einem Adventure-Spiel oder dergleichen. Also es ist da schon relativ stumpf und einen Code an der Tür eingeben, ist das höchste aller Gefühle, was unseren Puzzlen erwartet. Das will das Spiel ja auch gar nicht sein. Aber gerade da wundert's mich, weil vieles von dem wirkt, wenn man von anderen Grasshopper-Spielen kommt, wie so ein No More Heroes 2.5. So Ideen, die vielleicht irgendwo liegen geblieben sind, die schneiden wir hier alles irgendwie noch mit rein. Und das hat für mich an ganz vielen Ecken und Enden wirklich so wie No More Heroes 3 Leftover geschrien. Und das ist echt krass, dass es mir beim Spielen die ganze Zeit so ging und ich dieses Gefühl hatte, dass es irgendwie nicht so richtig sein eigenes Ding werden konnte oder durfte oder sollte. Und das ist krass, dass der Titel das irgendwie nicht schafft, so distinkt zu sein, sondern alles nur so kleine Versatzstücke sind, mal hier an der einen Idee geschraubt, da ist der Killscreen, steht da halt jetzt Dead in großen fetten Lettern. Aber am Ende des Tages habe ich mich schon gefragt, warum? Warum muss das jetzt so sein in seiner Struktur und Design?
Also ich meine, es läuft jetzt so ein bisschen darauf hinaus, dass wir natürlich die älteren Grasshopper-Titel so ein bisschen miteinander vergleichen. Und ich habe auch jetzt im Nachhinein so ein bisschen darüber nachgedacht. Ich finde, also der zweite Teil von No More Heroes wird immer kritisiert, weil er, genau wie du sagst, so ein bisschen wirkt wie so eine Ideensammlung von dem ersten Spiel. Ich hatte mit dem aber deutlich mehr Spaß, muss ich sagen, weil er eben all diese Aspekte deutlich ausgefeilter drin waren, die ich hier nur im Ansatz sehe. Und ich habe, ich finde einfach, dass die bisherigen Grasshopper-Spiele mit Ausnahme von Let It Die auch alle eine sehr viel nachvollziehbarere Vision insgesamt irgendwie haben. Weil ich finde, diese Weirdness und das ganze Chaos, das die Grasshopper-Spiele auch haben, wird trotzdem vereint durch einen roten Faden, der sich durch alles durchzieht. Zum Beispiel bei No More Heroes hast du einen Charakter mit Travis, der halt ein Geek ist und der findet alles, was mit Nerdkultur ist, irgendwie gut. Und dementsprechend gibt es auch viele Minispiele, die so aussehen wie alte Videospiele, und viele der Aufgaben, die er macht, sind Parodien auf größere Spiele und so weiter und so fort. Das ist alles weird und alles sonderbar, aber irgendwie macht das Sinn. Und auch sowas wie Travis Strikes Again zum Beispiel, das Spin-off von No More Heroes, sind auch ganz viele Mischungen aus den ganzen, also ganz viele verschiedene Stile von alten Computergrafiken bis hin zu verschiedenen 3D-Sachen. Aber es funktioniert ja als Zitatsammlung von den Suda-Sachen oder aber auch als Zitatsammlung von No More Heroes an sich. Also das hat alles irgendwie eine Struktur. Und das ist so etwas, das mir erstmal auf inhaltlicher Ebene bei Romeo is a Dead Man so ein bisschen fehlt. Weil ich habe da, so geil ich das auch fand, diese ganze Mischung, am Ende dachte ich so, ja, aber was ist denn jetzt hier eigentlich die Linie? Also wie passt das zusammen? Und da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Also da wusste ich nicht wirklich, wie dieses ganze 3D-Zeug zu dem ganzen Kram passt. Und dann, also wirklich von allen Grasshopper-Spielen muss ich sagen, ist es vom Spielerischen her mit Abstand das Schwächste, was ich bisher gespielt habe. Und ich habe, glaube ich, alle gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine alle. Und ich finde ein paar so hervorragend und manche nicht so gut. Zum Beispiel Travis Strikes Again fand ich eher so mittel. Aber selbst da muss ich sagen, ist es gut geflossen. Es gibt da nämlich keine Blocker. Das ist nämlich genau das, was ihr sagt. Das stört mich total, dass ich da irgendwie Sachen aufleveln muss, nur damit die Kämpfe weniger stressig werden. Das ist von Grund auf einfach eine schlechte Game Design Idee. Kämpfe bewusst sperriger und nerviger am Anfang zu machen, nur bis meine Stats größer werden. Das finde ich auf dem Papier als auch in Ausführung sehr nervig. Und bei Travis Strikes Again konntest du wenigstens einfach durchlaufen und dir so deine Taktiken überlegen. Das war relativ simpel und so. Es hält dich nicht auf, wenn du das Kampfsystem nicht magst, das würde ich damit sagen. Und bei den anderen Grasshopper-Spielen war das halt auch so. Das Gameplay steht dir halt einfach nicht im Weg. Und das hier ist so ein Ding, genau wie bei Let It Die, da ist so viel Bullshit drin, das einfach nur dazu dient, die Spielzeit zu strecken. Diese Level wären eigentlich sehr einfach zu spielen und sehr einfach zu meistern, wenn du nicht diese Stats-Unterschiede hättest, ne? Wenn es da nicht Gegner gäbe, richtig, die dich so zwei, dreimal wegkloppen könnten. Und das halte ich für eine große Schwäche. Ich bin großer Fan von Spielen, wo das Wissen, wie man Gegner besiegt, also so Knowledge-Based-Sachen, die finde ich deutlich besser. Also wo es natürlich Skill abgefragt wird, wo du geschickt sein musst, aber wo du Angriffswellen auswendig lernen kannst und wo du lernen kannst, wie Gegner sich verhalten. Das finde ich, da bin ich generell ein größerer Freund von. Und das ging bei No More Heroes auch. Also ja, konntest du da auch ein bisschen aufrüsten, das war auch motivierend, aber nie zu einem Punkt, wo es dich nervt. Und bei dem hier, also das hat mir insgesamt nicht gut gefallen. Und ich bin da so, also ich bin jetzt nicht wütend, dass ich es gespielt habe oder so. Also dafür finde ich diese ganzen coolen Sachen, die da drin sind, halt immer noch unterhaltsam genug. Also ich freue mich auch einfach, dass Grasshopper ein neues Spiel gemacht hat und hoffe, dass es seine Fans findet. Aber für mich war das wirklich nach dieser langen Zeit eher so einer der schwächeren Ableger.
Ich finde, man merkt doch einfach, dass es kein Spiel ist, was halt zu 100% von Suda selbst kommt. Mhm. Weil das war halt bei Travis Strikes Again. Und also ich stimme dir da spielerisch auf jeden Fall zu, aber das ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Grasshopper-Titel. Ja, wegen der Handlung. Das ist so ein
richtiges Autorenwerk.
Ja, weil das ist ein sehr autobiografisches Spiel und Suda verarbeitet halt auch gerade diese Zeit, in der er eigentlich nur als Producer, CEO und der Marketing-Guru, ne, der immer das ganze Studio vermarkten musste, da rumgeführt wurde. Und Travis Strikes Again war mehr so dieses, okay, ich fühle mich gerade inspiriert von auch diesen ganzen Indie-Spielen. Deswegen hast du ja ein Level, der komplett Hotline Miami ist, weil er das eben und die Devs dahinter so geil findet. Und No More Heroes 3 war dann so der, okay, jetzt schließe ich diese Reihe für mich ab. So, damit ist das dann erst einmal fertig. Und ich muss auch sagen, aus dem Aspekt heraus hat mir No More Heroes 3 auch sehr gefallen.
Ja. Ja.
Und Romeo the Dead Man fühlt sich jetzt wieder an wie der Schritt zurück. Wie der, okay, Suda ist jetzt, ne, das Konzept ist von ihm und die Handlung ist zumindest co-written. Also man weiß jetzt nicht, wie viel was vom Spiel irgendwie von ihm selber ist. Ich finde, bei einigen Stellen merkt man das auf jeden Fall ganz gut, so weil das diese typischen Suda-isms dann auch mit sich bringt. Ich finde zum Beispiel die Tatsache, dass die nach jeder Mission Kaffee trinken, aber Romeo jedes Mal nur sagt, nee, ich möchte aber eine heiße Schokolade haben, ich mag keinen Kaffee.
Jedes Mal bieten sie ihm wieder einen Kaffee an, das ist so
ja,
geil.
Ja, genau, das ist halt wirklich so ein, das ist so Sudaism, finde ich, die da erkennt man seine Handschrift dann total. Aber wie eben das eigentliche Spiel relativ langweilig spielerisch aufgebaut ist, und jetzt auch keine interessanten Bosse oder sowas dann hat, und dann eben auch im Writing, auch da muss ich halt leider sagen, so, das hat seine Momente, ne, und immer zum Beispiel, wenn die Villains vorgestellt werden und du hast diese kurze Storyline, das fühlt sich so ein bisschen an wie die Bosse auch aus Shadows of the Damned, wo das ja jedes Mal durch diese Kinderbücher vorgetragen wurde und dieses Mal hast du diese Comics, die dir so ein bisschen die Backstory teilweise erklären. So gerade in der Anstalt, muss ich sagen, fand ich das ziemlich cool, wie dann so der Boss erklärt wurde und das ist so der einzige, bei dem es dann auch in eine andere Richtung dann am Ende dadurch geht. Und das sind so die Sachen, die ich dann ganz gut finde, aber ich finde, man merkt einfach zu sehr, weil ich war man kann das, wenn der Podcast hier rauskommt, dann sollte auch, glaube ich, auf meinem Drittkanal Speckops ein Ersteindruck kommen. Und man sieht am Anfang, wie ich halt so richtig begeistert bin, so, oh mein Gott, endlich wieder ein neues Suda-Spiel, weil das Marketing hat das so verkauft. Das Marketing hat das wieder verkauft, als hier ist ein neues Suda-51-Spiel. Und dann sehe ich die Credits, wie sie laufen, und dann sehe ich auf einmal schon so, oh, so Suda-Co-Writer, und dann Suda 51 Producer, und dann kommt halt so der Director als Name und das ist halt ganz wer anders und ich war so, da ist schon so ein bisschen was für mich abgefallen, als ich die Information bekommen habe am Anfang vom Spiel.
Das kann ja auch trotzdem, also Grasshopper hin oder her, die Sachen können ja trotzdem auch funktionieren, auch wenn jetzt der Chef nicht dahinter steht. Ne? Also zum Beispiel bei Travis, also auch wenn ich nicht ganz so begeistert bin wie ihr, durch Romeo habe ich jetzt sehr viel mehr wertschätzen gelernt im Nachhinein. Also ich sehe jetzt, was ihr jetzt an Travis seht, sehr viel stärker. Also ich weiß das jetzt sehr viel mehr zu schätzen. Und selbst die Spiele, wo der Chef Suda jetzt halt nicht so sehr seine Finger im Spiel, die gefallen mir besser. Also Shadows of the Damned finde ich zum Beispiel großartig. Das ist eins meiner Lieblingsshooter generell, auch wenn es überhaupt nicht das ist, was Suda sich vorgestellt hat. Aber das hat eine Linie, das ist kohärent, das ist so, es geht so in einem Rutsch durch. Ich liebe Lollipop Chainsaw, das hat ganz viele Kritikpunkte, die wir auch vorhin noch genannt haben und so, aber auch das wirkt für mich wie aus einem Guss. Die No More Heroes Titel halt auch, also auch wenn man hier und da einige kritisieren kann. Es ist so alles, also trotz der Fehler. Mein Liebling ist immer noch Killer 7 tatsächlich, weil...
Ja, gut, klar.
Ja, Killer 7 ist aber auch, Alter, das ist aber auch auf, das ist ästhetisch immer noch, glaube ich, das Spiel, was Cell Shading am meisten ausgereizt hat.
Ja.
Das hat so eine gute Shot Composition, weswegen ich auch sage, das müsst ihr in 4:3 spielen auf dem GameCube. Die 16:9 PC-Variante macht das oftmals echt kaputt. Es ist sehr eigen in seiner Struktur, dass es halt ein Rail-Shooter ist, aber mit Leuten und du drückst dann den fetten auch da deswegen so GameCube-Fassung ist die beste, du drückst den fetten A-Knopf und der Charakter läuft die ganze Zeit und dann hast du das seltsame First-Person-Shooter-Kampfsystem und die Charakterwechsel da drin, die seltsame Handlung, die halt auch so sehr stark geopolitische Aspekte auf einmal mit einbringt, also Killer 7 muss ich halt wirklich sagen, Suda muss mal wieder von jemandem wie Mikami irgendwie ins Büro eingesperrt werden.
Einfach mal wieder so ein bisschen gestreamlight und den Kopf gewaschen und sagen,
du machst jetzt mal ein richtiges Design-Dokument, du Pisser. So. Du
kannst immer noch deinen ganzen weirden Scheiß drin haben, aber du machst jetzt ein vernünftiges Design-Dokument und überlegst dir halt auch grundlegend das Gameplay davon.
Ja, es ist so schade, weil genau wie ihr sagt, alles daran schreit danach, dass ich es lieben müsste und ich bleib auch dabei. Ich glaube, mein 16-jähriges Ich oder Leute, die vielleicht noch nie einen Grasshopper-Titel gespielt haben, die werden hier unfassbar viel Fun-O-Fun haben. Vor allem dann auch, viele Leute können das vielleicht gar nicht so richtig einordnen und würden es dann unter dem Banner, das ist so ein bisschen Jank, abspeichern. Und ja, das hat das Spiel auch tatsächlich und man könnte das durchaus so verstehen, aber für Leute, die sich vielleicht mal wieder nach so einem verkappten Xbox 360-Spiel, zumindest eins, was sich so anfühlt, sehnen und dann auch nicht vor einer hohen Dosis an Quatsch und fragenden Fragezeichen über dem Kopf zurückscheuen und vor allem auch visuell gegen Ende dreht das Ding natürlich auch nochmal richtig auf und zieht dann auch nochmal sämtliche Register und inszeniert dann irgendwie noch in seinem verkopften Stil auch noch ein eigenes Musikvideo und. Also da wird so viel geboten, wo dem normalen, durchschnittlichen Videospiel gar nicht in den Sinn kommen würde. Und allein dafür kann ich es extrem wertschätzen, weil es sich ja dann doch einfach traut, diesen ganzen Stuss mit einer Selbstsicherheit so zu inszenieren. Es kommt dann halt eben an vielen anderen Punkten, die wir jetzt auch schon seit einer Stunde auswalzen, dann eben nicht so zusammen. Und gerade im Vergleich mit der eigenen Historie des Studios fällt es dann doch hinten runter, weil wir es eben auch schon in anderen Spielen oder in anderen Titeln dann besser oder anders oder zusammenhängender und kohärenter erlebt haben. Und gerade auch die, wie gesagt, die Hauptfigur Romeo Stargazer reißt leider kein wirkliches Bein aus und ist trotz des wundervoll absurden Namens keiner der Figuren, die mir in dem Pantheon an Grasshopper-Titeln vielleicht auch auf lange Sicht ans Herz wachsen wird. Da gab es andere Figuren in dem Spiel, wo ich eher sage, die finde ich richtig geil, da will ich mehr sehen. Der eine Katzenmensch, der ist so fantastisch witzig. Also auch alle, dass die auch alle so vorgestellt werden, wie als wären wir bei Reservoir Dogs und die alle so seltsame Namen haben. Silver Fox, Pretty Pink und alles. Und das ist so geil, die ganzen Referenzen.
Bei Worst Pink, by the way.
Worst Pink, genau, ja.
Habt ihr versucht, dass diesen Frage-Antwort-Scheiß von
das
der
Dating
zu machen.
Das Dating-Minispiel? Ja. Ja, natürlich.
Wie weit habt ihr das getrieben?
Ich hab das so 2-3 Mal gemacht.
Nein, ja. Wie weit bist du gekommen?
Oh, das ist eine gute Frage. Gibt's da ein Ende im weitesten Sinn?
Wahrscheinlich gibt es da ein Ende. Die Sache ist, das ist so aufgebaut. Du redest mit dieser also Worst Pink ist so ein bisschen die Krankenschwester auf diesem Raumschiff. Und das Einzige, was du machen kannst mit der, ist so eine Fragerunde zu beginnen.
Ja, und dann stellst du dir das so in so eine Visual Novel Look wie bei Doki Doki.
Und dann stellst du dir eine Frage und du hast immer 3 Antwortmöglichkeiten. Und mit der korrekten Antwort kommst du weiter zur nächsten Frage. Und mit den anderen beiden wirst du wieder rausgeworfen und musst von vorne beginnen. Die Fragen sind jedes Mal gleich in der gleichen Reihenfolge. Und die Antworten, da kannst du nicht drauf kommen. Das ist, teilweise ist es so, wähl das, was am seltsamsten ist. Wenn sie dich fragt, hey, ja, mit welchem Körperteil fängst du an, dich zu waschen? Und dann musst du sagen, mit den Füßen. Und dann kommst du weiter. Und ansonsten sagt die immer so, see ya am Ende oder see you. Und dann wirst du wieder rausgeworfen. Ich habe das bis Frage Nummer 31 mitgemacht. Ich habe anderthalb Stunden da gestanden und immer wieder ausprobiert. Ich habe das bis jetzt noch auswendig. Und dann dachte ich so bei Frage 30, oh, auf einmal sagt sie, ja, dann gehe ich jetzt mit dir auf ein Date. Und dann wechselst du auf einmal die Szenerie und dann geht das weiter. dann war ich so, okay, ich muss jetzt erstmal das Spiel beenden, bevor ich da nochmal zurückkomme. Aber ich saß auch die ganze Zeit, okay, das werden so 10 Fragen sein und dann geht das nicht. Und dann, okay, das werden so 15 Fragen sein. Und dann geht das immer noch weiter. Und ich habe so ein richtig schlimmes Gefühl, dass das nachher bis so 100 Fragen geht.
Genau, aber das ist ein perfekter Punkt. Das ist so symptomatisch für alles, was an diesem Spiel geil und gut ist. Und jeder Teil, der nicht mit der Hauptprogression zu tun hat dieses Spiels, ist interessanter, spannender und irgendwie interaktiver und macht einen neugieriger als das tatsächliche Hack-and-Slash-Gameplay. Weil auch alles auf diesem Raumschiff, was auf dieser Raumbasis stattfindet und was du da an Interaktionsmöglichkeiten hast. Und nach jeder Mission habe ich so gern mich mit allen Leuten wieder unterhalten, weil sie alle im Kontext der Mission wieder was Neues sagen. Und natürlich auch hier zig Anspielungen auf andere Werke von Grasshopper. Und es wirkt so wie dieser verzweifelte Versuch von Grasshopper, sich ihr eigenes Universum auch wieder so zurückzuholen, weil No More Heroes und vor allem die IP Travis Touchdown, das ist ja eigentlich auch zu Teilen eine Marvelous IP. Also die gehört ja Grasshopper nicht selbst zu 100%. Und das ist das Problem. Und deswegen ist das Spiel ja auch so ein großer Befreiungsschlag. Und es wirkt vielleicht auch deswegen wie so ein großes, oh, wir nehmen alles wieder in unser Grasshopper-Universum rein und machen deswegen diese verkopfte Zeitreisegeschichte, weil sie ja da so viele Freiheiten haben, diesen ganzen Stuss inszenieren zu können. Und das ist so symptomatisch für, alles macht so viel mehr Bock. Und ich habe so viel mehr Bock, mich in alles andere in diesem Wahnsinn hineinzulesen, als die nächste Mission zu starten und wieder stumpf auf Leute drauf zu knallen und zu ballern. Boah, das macht mich nur noch fuchsiger, weil da ist so viel Liebe in dem Titel, die man spüren kann.
So diese Bastarde züchten hat mich tatsächlich auch ziemlich gehuckt. Das sind so Hilfszombies, die man spawnen kann. Und das ist dann die Schwester von Romeo, die steht dann da so in so einer Pharma-Montur fast schon. Also sie sieht so ein bisschen Pokémon-mäßig aus, wenn ich ehrlich bin, so mit der Cappy und so.
Stimmt.
Ja, und dann kannst du so Felder anlegen. Und das ist eigentlich so, auf den ersten Blick sieht das eigentlich so aus wie diese Farming-Games, die man für Smartphones so kennt. Ne? Also man legt irgendwo quasi einen Samen rein und dann muss man, ich glaube 10 Minuten ist es meistens, irgendwie warten, bis die Sachen kommen. Und dann kannst du aber Samen mischen, Samen aufwerten und aber auch bereits entstandene Bastarde kannst du dann mischen zu neuen Bastarden und die immer größer und stärker machen. Und das nützt dir tatsächlich was im Kampf. Das ist tatsächlich so eine Art von Verbesserung, die wirklich Spaß macht. Und das Geile ist, erstmal zieht man die so aus der Erde, was komplett absurd aussieht. Und dann gibt man denen einen Namen und dann läuft da so ein Roulette runter, also so eine Drehscheibe.
So geil.
Und dann hast du in Klammern eine Eigenschaft und dann den Namen dahinter. Und die Eigenschaften sind völlig absurd. Wie zum Beispiel hat letztes Jahr seine Steuern nicht bezahlt oder ist großer Fan von Bibern oder ist gerne Chivapchichi oder irgendwie sowas oder hat große Ohren. Und dann klickt man das an, diese Eigenschaft, und dann kommt der Name Amy. Amy ist ein großer Fan von Bibern. Und das ist dann irgendein Zombie, den du da gebaut hast. Und dieses ganze Spiel, also dieses Smirchen ist ja auch aufgemacht wie Wrestling. Da kommt so ein bisschen die Suda-Liebe zu Wrestling halt wieder mit durch. Das ist, sie kommen dann so in einen Ring und bekämpfen sich dann gegenseitig kurz. Das ist so herrlich absurd. Und ich habe viel zu viel Zeit in diesen Bastard-Dingern verwertet, weil ich dann irgendwie bemerkt habe irgendwann, oh, du hast wahnsinnig viele von den Samen während der Level eingesammelt. Mach mal was damit. Und dann habe ich festgestellt, dass man die ganz schön hochzüchten kann. Also man kann da echt total die Mutation irgendwie bauen. Du kannst dann halt so mischen, dass dann diese Eigenschaften dann ganz stark in die Höhe boosten und so. Das ist total geil. Und habt ihr auch ein paar von diesen Trainingsmissionen gemacht bei diesem anderen FBI-Typ, der in seinem Raum sitzt?
Nee, die habe ich nicht gemacht. Ich habe die ganzen anderen Nebenmissionen, wo du durch die endlosen Dinger durchläufst, die habe ich gemacht.
Das ist auch geil. Das ist richtig so richtig weird Lynch-mäßig, weil das ist so ein Typ, der sitzt irgendwie in so einem Landhaus und bittet dich dann immer zu so einer Trainingsmission rein und Romeo ist die ganze Zeit so, irgendwas ist merkwürdig, irgendwas ist weird. Und dieser Typ ist viel zu nett für eine Prüfung. Ja, willst du einen Tee haben oder einen Kaffee?
Der ist einfach creepy.
Der ist super creepy. Und der steht einfach so in dieser Gegend rum. Und die bauen halt da auch noch so eine Nebenstory mit dem irgendwie auf. Also das ist so witzig. Das ganze Raumschiff-Ding ist eh cool. Ich finde auch geil, dass man die Kontrolle über das Raumschiff selber nehmen kann. Und dann kannst du so durch den Weltraum fliegen. Und dann kannst du den Cursor frei bewegen. Und dann kannst du einfach, also frag nicht warum, aber du kannst im Weltraum dann einfach Zutaten zum Kochen sammeln. Du findest einfach mal so eine Zwiebel.
Wir stellen keine Fragen.
Du stellst einfach mal eine
Vor
Zwiebel.
Vor allem, aber was ich seltsam fand, diese Brocken, ne? Die sind ja dafür da, damit du dann auch nochmal so ein Upgrade-Ding hast, weil du brauchst, um die Waffen zu, also du hast eine generelle Erfahrungspunkte, die du bekommst. Und damit kannst du dann die Waffen kaufen, was sofort geht. Du machst die erste Mission und dann kannst du theoretisch alle restlichen 6 Waffen kaufen. Oder du benutzt das, um am Anfang dann die Plätze dieser Bastards, die du dann einpflanzen kannst, abzugraden. Aber danach gilt das eigentlich nur noch für deine persönlichen Fähigkeiten. Um die Waffen aufzurüsten, brauchst du so grüne und rote Splitter, die du überall findest. Und du kannst aber auch solche Splitter herstellen, indem du Müll im Weltall findest. Während du auf die Ziele zufährst, kannst du dann den rechten Stick benutzen, um die dann zu markieren, damit die automatisch eingesammelt werden. Und die kannst du dann entweder in diese grünen oder roten verwandeln. Die roten brauchen nur unfassbar viel. Und ich habe, bis ich das Spiel durchgespielt habe, bis zum Schluss, nicht einen einzigen dieser roten Ficker herstellen können, weil das einfach viel zu viel. Und ich denke mir so, warum soll ich jetzt die ganze Zeit hin und her fahren? Also da kann ich auch einfach immer und immer wieder diese Nebenmissionen machen, wodurch ich ebenso die Sachen freischalte. Also das habe ich nicht gecheckt, warum die da so geizig sind mit dieser Scheiße. Das war wirklich so ein Ding, okay, also ja, ich würde jetzt noch gerne die Waffe weiter upgraden, aber wenn ich das komplette Spiel durchspiele und nicht mal schaffe, einen von diesen roten Scheißdingern freizuschalten darüber, dann denke ich mir, da ist doch irgendwas mit dem Balancing schiefgelaufen.
Aber so geht's mir mit diesen ganzen Sachen außerhalb des Spiels. Also ich glaube, das hört ihr jetzt auch ganz gut raus, dass uns das ganze Drumherum sehr viel mehr begeistert als das eigentliche Spiel. Weil ich hätte auch ewig durch diesen Weltraum fliegen können. Ich hätte auch gerne mehr mit diesem Weltraum gemacht irgendwie.
Ja, ich muss auch einfach, also das, was ich zum Beispiel auch so ein bisschen frustrierend fand bei dem Spiel, war, dass sie die Level so ausgiebig gestaltet haben, indem du musst immer hin und her und dann das und das und dann kannst du hier nochmal in dieses Nebending rein und vor allem, wenn du den Charakter aufleveln willst, dann sollte man das eigentlich schon machen. Und am Ende vom Spiel war es, ich glaube, ich habe mehr Zeit damit verbracht als mit, oder der Durchgang war länger als No More Heroes 3. Es war auf jeden Fall deutlich länger als No More Heroes 1, No More Heroes 2 und auch wesentlich länger als Lollipop Chainsaw, Shadows of the Damned oder Killer is Dead. Die letzten, die brauchen alle so 6 bis 8 Stunden irgendwie. Aber jetzt bei Romeo the Dead Man, also zumindest mein Ingame-Timer, der war weit über 10 Stunden und zumindest das, was mir die PlayStation angezeigt hat, da war ich, glaube ich, bei 15 Stunden oder so. Insgesamt habe ich jetzt in der, ne, die zählt ja die ganze Zeit in der App drin, aber das ist meistens genauer als das, was dir die Spiele angeben, weil dann Tode oder Zwischensequenzen nicht mitgerechnet werden. Und ich würde jetzt einfach mal so sagen, das ist außerhalb von Let It Die wahrscheinlich, und jetzt den Sachen wie so Silver Case, diese Visual Novel Dinger. Ich würde mal, das ist sozusagen das längste Grasshopper Spiel. Ja. Und du hast was? Also an sich 4-5 Stages. So. Und wenn ich das vergleiche mit No More Heroes, wo du halt so 10 Bosse hattest, die alle komplett unterschiedlich waren und dann auch mit denen die Level immer was anderes gemacht haben und gerade No More Heroes 3 ist ja am Ende, also ich will das immer noch nicht spoilen für Leute, die das noch nicht gesehen haben, aber das ist so out of fucking left field einfach nur, was am Ende von No More Heroes 3 passiert und ist so ein bisschen die gute Form von Fanservice, muss ich sagen, dass ich hier ehrlich gesagt gedacht habe, so okay, ihr habt doch offensichtlich ein bisschen Budget durch die ganze Kohle von NetEase. Warum fühlt sich das ganze Spiel so extrem gestreckt an? So, warum ist das dieses, oh, alle Spiele müssen jetzt 70, 80 Euro kosten und deswegen, das muss jetzt über 10 Stunden lang sein. Das geht irgendwie gar nicht anders. Weil ich bin ganz ehrlich, bei Spielen wie Shadows of the Damned, Killer is Dead, Lollipop Chainsaw, auch wenn das jetzt für mich nicht die besten oder Spiele oder so sind, ich hab für eine Wertschätzung für alle von denen, ich habe die alle sofort nach dem ersten Durchgang direkt nochmal neu gestartet.
Oh ja.
Und bei Romeo habe ich gar kein Verlangen danach, das Ding in nächster Zeit irgendwie nochmal anzurühren oder nochmal einen neuen Durchgang zu machen. Weil ich denke, Bro, ich habe keinen Bock durch die, ne, wie habt ihr es genannt, so die Temu-Tron-Version, da stundenlang wieder durchzulaufen. Also
Da kann ich nachvollziehen. Ja. Also ich hab Shadows of the Damned habe ich zweimal gespielt, Killer is Dead habe ich zweimal gespielt, No More Heroes 3 tatsächlich auch zweimal. Da gab es ja dann so eine HD-Version später.
Ja, stimmt. Deswegen habe ich es auch zweimal gespielt. Einmal auf der Switch und dann nachher noch auf der Xbox. Ja.
Deswegen habe ich es ehrlich gesagt auch zweimal gespielt, weil die HD-Version war 100-mal besser, bei Travis halt auch. Ich habe nicht alle jeden. Also Killer 7 habe ich mehrmals in verschiedenen Versionen gespielt. Das ist einfach zu gut. Dieses Bedürfnis habe ich tatsächlich nicht. Ich finde das Pacing bei all diesen Spielen auch viel besser. Also ich
ist viel knackiger.
Viel knackiger. Also ich muss auch sagen, also ich habe Shadows of the Damned nochmal in den nicht so guten Remake gespielt. Also diese Remaster-Version. Aber das Pacing ist top-notch. Also das geht ja runter wie Butter, diese ersten Level irgendwie, wie du in diese Welt reingeführt wirst und so und wie die Charaktere vorgestellt werden. Davon kann so ein Romeo's Dead halt schon träumen.
Ich habe Shadows of the Damned habe ich in, ich glaube, 4 Versionen 100% gemacht und dadurch dann insgesamt 12-mal durchgespielt über die ganzen Jahre seit Release.
Siehst du mal, ne? Die 1000 Gamerscore machen sie nicht von allein.
aber da geht's eben auch schnell und dann mache ich gerne nochmal einen weiteren Durchgang. So, das muss ich halt sagen, ist wirklich etwas, was ich da wo ich dann im Endeffekt sogar mehr Spielzeit raushole. So ein Shadows of the Damned habe ich viel länger gespielt, als ich es wahrscheinlich in Romeo jemals spielen werde, auch wenn das die wesentlich kürzere Kampagne hat. Aber ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, die einfach von der Allgemeinheit nicht wertgeschätzt wird, dass die meisten Leute Spiele generell nicht nochmal spielen und es dann wesentlich wichtiger ist, wie lang ist der erste Durchgang und halt nicht, wie gut ist der erste Durchgang oder ist das so gepaced, dass ich das nochmal und nochmal und nochmal durchspielen will.
So, die verlorene Kunst des Wiederspielwerts ist echt so.
Ja, ich habe das Gefühl, das ist einfach verloren gegangen. So, wir sind heutzutage lieber das Spiel, weißt du, wie so ein Ubisoft-Titel, 100 fucking Stunden Spielzeit einfach so reingepresst, dass es dir wirklich zu den Ohren raushängt. Aber wir trauen uns nicht mehr, ein Spiel unter 10 Stunden zu machen oder so, wenn es jetzt nicht gerade ein Indie-Titel ist. Obwohl ich auch da das Gefühl habe, dass in den letzten Jahren so die Zeitinflation ziemlich nach oben gegangen ist.
Ja, gut, das ist nochmal eine andere Diskussion, aber es macht sich definitiv bemerkbar und hat vielleicht auch die ein oder andere fragwürdige Entscheidung hier vielleicht beeinflusst. Und alles in allem hätte das dem Titel auch gut getan, wenn das alles ein bisschen straffer inszeniert worden wäre und auch die Level ein bisschen stringenter in manchen Punkten. Aber gut, das ist scheinbar der Kompromiss, für den man sich hier entschieden hat. Und ich glaube auch, Romeo is a Dead Man wird eines dieser Spiele sein, über das ich mir sehr, sehr gerne in Zukunft noch alles, was so hinten dran ist, anhören werde. Und wenn das dann alles aufgearbeitet ist und was wie die ganzen Figuren, die man aus anderen Grasshopper-Spielen schon kennt, wie sie hier wieder auftreten, in welcher Inkarnation und was das wieder für Rückschlüsse auf das Gesamtuniversum, was Grasshopper ja hat, im Endeffekt mit ihren Spielen irgendwie zurückschließen lässt und. Also ich glaube, ich werde sehr viel lieber über Romeo is a Dead Man reden und philosophieren, als es selber zu spielen in Zukunft. Und das ist, wie ihr schon gerade beschrieben habt, extrem schade. Weil da ist viel Liebe drin, da ist ein Kern drin und da ist vor allem diese Punk-Energie, die ist immer noch spürbar in allen Belangen. Und das ist eben eigentlich auch eine Farbe, die dem modernen AAA-Videospiel fehlt. Dieser Mut, einfach so einen Quatsch auch mal zu machen und ein Videospiel auch einfach mal Videospiel sein zu lassen. Das ist ja das, was das Spiel von vorne bis hinten schreit. Und andere sind dann eher so prätentiös und präsentieren sich ganz bewusst und möchten dann diskutiert werden in den höchsten Nöten. Und da ist Romeo the Dead Man immerhin sehr ehrlich und möchte ganz klar einfach seinen Quatsch in Form eines Videospiels erzählen und ist zu jeder Sekunde dafür aber auch videospielig, nur eben leider dann vom Pacing nicht so stringent oder interessant, dass man es dann auch gerne lange spielt. Ist dann eben hinten runtergefallen, leider.
Gut zusammengefasst.
Gut zusammengefasst. Ich bin gespannt, wie ihr da draußen das Ganze seht und ob ihr euch den Titel nach unserer doch durchwachsenen Erzählung jetzt dann selber reinfahrt. Ich glaube trotzdem, dass vor allem Leute, die vielleicht noch nie ein Grasshopper-Spiel gespielt haben, sich das Ding mal anschauen sollten, weil es ist etwas anderes in der heutigen Zeit, noch viel mehr, als es damals der Fall war. Und vielleicht kriegt man ja dann auch Lust auf das Gesamte und kann dann die anderen Titel des Studios dann sich einmal reinfahren, weil da ist sehr viel Tolles begraben in dem Zusammenhang.
Ich würde aber bei dem Spiel tatsächlich eher sagen, das ist so ein Wishlist-Spiel, warte, bis das im Sale ist. Weil dafür Vollpreis, da würde ich mich ärgern. Also im Gegensatz zu so einem Travis Strikes Again oder No More Heroes 3 würde ich mich da, glaube ich, ärgern, wenn ich da den kompletten Vollpreis zahlen würde. Also das ist aus meiner Perspektive eher so die Wunschliste. Und wenn du noch keinen Titel davon gespielt hast von Grasshopper, dann, Bro, du hast so viel zur Auswahl.
Das stimmt.
Und die Sachen sind relativ günstig. Und Grasshopper ist ja auch ganz gut gewesen, alte Spiele verfügbar zu machen. Ne? Silver Case, 25th Ward. Und sie haben ja auch schon gesagt, dass sie Flowers and Rain zurückbringen wollen. Vielleicht sogar Sachen wie Michigan oder so. Also da gibt es noch andere Sachen, die man vorher nachholen könnte, wenn man es ja nicht getan hat. Ich meine, die Hardcore-Fans werden sich jetzt so oder so schon vorbestellt haben. Das ist dann komplett egal, was irgendwie Leute wie wir sagen. Aber zumindest allgemein würde ich jetzt da nicht zum Kauf raten tatsächlich, sondern wenn es eher so, keine Ahnung, so für 30 Tacken oder so verfügbar ist irgendwann. Ja, wird wahrscheinlich nicht lange dauern bei so einem
Spiel. Stimme ich zu. Also bin da genau wie bei Björn. Wollte ich auch nochmal unterstreichen. Es ist auch nicht der erste Grasshopper-Titel, den ich empfehlen würde. Da gibt's so viel Besseres. Fangt mit, wirklich, geht auf Steam, wenn ihr einen Computer habt oder so. Da gibt's für 20 Euro gibt's die Sachen neu, also ohne Sale. Killer 7 und so und Killer is Dead, die kosten beide, glaube ich, 20. Da gibt's diese Remakes, die sind jetzt nicht die besten Remakes, sag ich schon, Remasters, da sind nicht die besten Remasters, aber ey, selbst die sind verfügbar, würde ich alles eher empfehlen als das, ehrlich gesagt.
Aber gut, dann gucken wir mal, wo ist sonst noch so die Reise von Grasshopper und Co. hin verschlägt. Ich wünsche trotzdem viel, viel Erfolg mit dem Ding und hoffe, dass es nicht der Sargnagel fürs Studio wird, weil das wäre wirklich, wirklich traurig im weitesten Sinne. Das werden wir hoffentlich hier in der Konstellation in Zukunft so hier besprechen können. Wir waren ein Podcast Gespann bestehend aus Insert Moin und Ink Ribbon Radio. Und wir machen jetzt was, was bei uns bei Ink Ribbon Radio ganz normal ist, für den ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer bei Insert Moin vielleicht nicht so sehr. Aber wir stellen uns jetzt mal vor und sagen, wo es den jeweils anderen Podcast gibt. Micha, ich bin jetzt mal so frei und stelle jetzt euch mal vor. Hallo, du bist ja auch öfter mal hier bei uns zu Gast.
Hi.
Dich gibt's bei Insert Moin. Ihr macht einen wirklich vielschichtigen Podcast, die Tausendsasser, mit vielen, vielen Leuten, die an vielen, vielen Fronten tolle, tolle Inhalte besprechen. Und vor allem, ihr besprecht ja wirklich sehr breit und viele Videospiele, sowohl Indie als auch Neuerscheinungen und manchmal auch Retro-Titeln. Also bei euch gibt's allerhand, ne?
Ja, genau. Also die mittlerweile sind, haben wir uns auch dazu entschieden, ein anderes Modell zu fahren. Mittlerweile sind alle unsere Folgen frei. Ihr könnt jetzt auf ein Archiv von über 3600 Folgen.
Ja,
sorry, ich muss da lachen, weil das so absurd ist.
Aber das ist wirklich absurd. Aber es ist eine geile Legacy.
Aber es ist richtig geil. Also die letzten 12 Jahre oder 13 Jahre, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall echt lang. Die sind jetzt auf jeden Fall frei verfügbar. Unsere Idee ist, dass ihr das alles kostenlos hören könnt, aber mit Werbung. Und die Leute, die sagen, cool, das will ich unterstützen und mich nervt Werbung auch, die können dann trotzdem den Premium-Feed dann quasi abonnieren und dann gibt es die Patreon-Unterstützung und so weiter oder Steady, wie ihr es von anderen Podcasts auch gewohnt seid. Also diese beiden Sachen gibt's da. Und da könnt ihr auch ein bisschen nachhorchen. Also wenn ihr jetzt wissen wollt, was sind denn da sonst noch für Grasshopper-Titel im Programm gewesen, könnt ihr das gerne hören. Und Insert Moin ist ein breites Team, besteht aus insgesamt 8 Personen, die alle einen eigenen Fokus haben. Und wie ihr jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auch durch meine häufigen Gastauftritte oder Crossovers mit den beiden Jungs hier auch rausgehört habt, ist meine Expertise eher so Richtung Horrorspiele oder Indie-Games. Da passte das hier auch ganz gut rein. Und dann nehme ich jetzt mal stelle ich euch mal vor. Ihr seid Ingrim Radio.
Hallo.
Und der konkurrenzlos einzige größte Horror-Podcast, den es in Deutschland gibt. Das ist einfach Fakt. Also ich lobe euch nicht mal, ja. Ich zähle nur Fakten auf. Und es gibt, also ich glaube, ihr seid die Ressource Nummer 1 vor allen Dingen im Audiobereich, wenn es darum geht, aktuell bei Horrorspielen zu bleiben. Ihr macht eine gute Mischung aus Besprechungen zu aktuellen Spielen, die jetzt gerade eben rausgekommen sind, und mischt aber zwischendrin auch immer wieder so Retrospektiven zu Resident Evil zum Beispiel irgendwie ein. Ihr habt ja jetzt auch eine sehr, sehr große Retrospektive am Laufen, die von eurem Patreon gewünscht ist. Und ich finde, ihr macht eine gute Mischung aus so kleineren Titeln und großen Titeln. Also die großen Sachen wie Silent Hill oder Resident Evil, jetzt demnächst sicherlich auch Requiem oder halt auch sehr wahrscheinlich so Sachen wie Reanimal oder so, die sind bei euch immer im Programm. Aber was ich cool finde, ist, dass ihr euch auch mal nach links und rechts umschaut und immer wieder Sachen reinwerft, die ein bisschen unbekannter sind. Ihr habt zum Beispiel letztes Jahr Mute House besprochen oder ein bisschen absurdere, kleinere japanische Indie-Spiele oder so. Und das ist cool und das mag ich. Und glaube ich, so Ressource Nummer 1. Mir fällt jetzt auch, ehrlich gesagt, kein deutscher Kanal ein, der sich so konsequent mit Horrorspielen beschäftigt. Und ich glaube, da seid ihr relativ konkurrenzlos.
Ich nehme dieses Lob an, danke. Und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich fühle mich adäquat abgedeckt von dir.
Ja, vielen Dank für die netten Worte an der Stelle.
Ja, schön.
Und Björn, muss ich auch noch sagen, ne, der hat auch noch seinen eigenen Kanal. Also Benny widmet sich voll und ganz in Grim Radio. Der schneidet die Folgen übrigens auch alle immer sehr fleißig und packt die Musik immer da rein und so. Also dieses ganze extra drumherum, auch die Insert Moin Hörerinnen hören das macht alles Benny. Und aber Björn ist auf seinem YouTube-Kanal sehr stark vertreten, meinungsstark vertreten, sag ich mal.
Also, kann man glaube ich so sagen.
Also Björn, du hast mehrere YouTube-Kanäle und bist auch auf Twitch unterwegs und bei dir ist tatsächlich auch relativ gemischt, wobei dein Spielgeschmack schon stärker durchscheint. Also dein Fokus, dein Beuteschema sind schon eher japanische Spiele und manchmal auch so absurdere Sachen. Du magst so Blockbuster-Spiele nicht unbedingt. Ab und zu spielst du die mal, aber jetzt nicht unbedingt dein Favorit. Aber
mit Verachtung auch.
Ja, aber mit Inbrunst. Und es ist aber so, dass man bei dir zu aktuellen Spielereignissen auch immer wieder eine Meinung hören kann. Also wenn irgendwas in der Industrie passiert, beziehst du dazu Stellung und ordnest das auch ein bisschen ein. Und das passiert so simultan zu einem Stream als auch dann halt auf dem YouTube-Kanal, je nachdem, was für ein Programm du da gerade fährst. Und ich glaube, du hast dir jetzt mittlerweile so eine feste Community drumherum gebaut, die das auch sehr wertzuschätzen wissen.
Ja, vielen Dank. Das ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung. Also das trifft es ziemlich genau.
Cool.
Ich lasse das jetzt auch mal bei dem Begriff meinungsstark oder so. Das ist.
Das kann man auch schon. Ja, das ist doch auch die Reaktionen, die man auch immer. Die Leute diskutieren immer sehr gerne. Ihr habt beide übrigens. Wir haben beide bei beiden Projekten, sowohl in St. Moine als auch bei Ingram Radio, haben wir einen Discord. Ihr habt eine sehr schöne Community aufgebaut bei Ingram Radio. Ich bin da echt gerne. Ich kann da einfach reinschreiben, Return to Silent Hill war gar nicht so schlecht und krieg keins auf die Fresse. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Sprich für eine Community, die sehr relativ entspannt ist. Und ich hole mir da immer so ein paar manchmal Spiele mit auf Steam, die ich übersehen habe. Also es gibt ja immer wieder Leute, die auch genau wie ich immer suchen nach irgendwelchen Sachen. Und ich bin da auch gerne und diskutiere gerne mit den Leuten. Und es ist echt ein gutes Miteinander, was bei so Communities rund um Silent Hill und Resident Evil keine Selbstverständlichkeit ist. Deswegen hebe ich das hervor. Ja.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir eben so ein breites Spektrum des Horrorspiel als sich sozusagen umarmen, ganzheitlich und eben ja. Nicht nur so eine Ausprägung da zugeordnet sind. Ich glaube, das lockt halt einfach auch die Leute an, die Bock haben auf diese tiefen Analyse, die es bei uns eben gibt und wirklich diesen starken Fokus eben mit dem Horrorkern und dann umgibt sich das einfach so drumherum, ne? Wie so ein Trabant, der da so drumherum treibt. Unsere Community ist da sehr, sehr angenehm, da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen schön. Danke, dass du da auch noch ein bisschen gebauchpinselt hast. Wir sollten, also alle Leute da draußen sollten Micha anheuern als Beschreiber für Dinge und Werbetexter. Bucht euch diesen Michael.
Es ist fast so, als ob du beruflich auch noch schreibst nebenbei.
Ja, das ist echt so. Crazy. Ist echt so. Wär fast so, als würdest du echte Arbeit machen. Schön.
Genau. Ja, vielen Dank. Beim Insta Moin Discord gibt's Kekse.
Auch
das,
gut.
Das, sind auch und das ist das, was uns auszeichnet. Es gibt Kekse.
Aber das reicht ja auch. Ihr habt natürlich auch eine sehr, 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 sehr große Community, die natürlich dann auch mit ganz, ganz vielen Videospielen den Weg zu euch findet. Ja. Und da ist dann eben der gemeinsame Nenner Insert Moin und die Besprechung eben bei euch. Das ist ja auch geil.
Mit den Keksen würde ich sagen, ich bin ganz stolz auf unsere Community, weil wir sind auch super gechillte Leute unterwegs. Die sind ein bisschen älteres Semester halt auch, also so 30 plus ist so die C-Gruppe. Und das ergibt, da sind halt also jetzt nicht so, also jetzt nicht Leute drauf, die auf den Server gehen und Leute ankacken wollen, sondern alle sind sehr entspannt und sehr gechillt, tauschen sich halt auch immer aus und so. Und das ist, ich bin echt froh über unsere Community. Das ist echt sehr, sehr cool. Wenn ihr das jetzt gerade hört, ich bin sehr stolz auf euch.
Sehr schön. Dann Liebe geht raus an alle Communities dieser Podcasts, die ihr heute hier gehört habt. Egal, wo ihr das gehört habt, fühlt euch umarmt und gedrückt. Wir sagen vielen, vielen Dank und hören uns hoffentlich in einer der nächsten Episoden. Egal wo, egal wie. Ihr werdet uns finden, wenn ihr das möchtet. Alles ist wie immer verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
Bis dann. Tschüss. Ciao.